リオチョコス。The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallo Freunde der Tanzmusik und der Sonne. Willkommen zu Radio Tux Talk 134.
Richtig.
Heute mal ohne Ingo. Wir haben heute quasi sturmfrei. Dabei sind dieses Mal der Pleidi.
Hallihallo.
Der Hades.
Moin.
Der Felix.
Hi.
Und ich, der Marc.
Ja, hallo Marc.
Wir haben heute auch ausnahmsweise mal Unmengen an Themen, was erfreulich ist. Und ich würde sagen, gehen wir einfach ohne großes Geplänkel direkt mal rein. Bei den Vorschlägen. Nee, Quatsch, Vorschläge machen wir ja gar nicht. Oh, total versaut wieder. Genau, der. Richtig. Wer es auch versaut hat, ne? Google, denn deren Infrastruktur setzt wohl Staub an. Ne? Ja, grandios.
Ja,
nee, also, Fleidi, erzähl doch mal, du hast da irgendwie deinen Namen dahinter.
Da hat so ein ehemaliger Google-Mitarbeiter gemeint, ja, also die werden ja immer so behandelt, als hätten sie den neuen heißen Scheiß, ist aber gar nicht so. In Wirklichkeit ist die Technologie auch schon irgendwie so vom Anfang des letzten, von Anfang des aktuellen Jahrtausends, also so knapp 10 Jahre alt. Und hat halt auch gemeint, dass man da so, dass es da mittlerweile modernere Alternativen zu Google-Technologie gibt.
Das ist eine Überraschung.
Ja, also ich habe auch gedacht, so ein fucking obvious, surprise. Google ist mittlerweile ein großer Laden und so innovativ sind die halt auch nicht mehr. Genau. Weil,
ist halt jetzt Enterprise alles
ja, das ist vieles ist da wahrscheinlich halt schon abgehangen. So, ja. Und funktioniert halt für die momentan ganz gut.
Genau.
Der Mensch, der das gemacht hat, war, oh Gott, Danji Prasanna. Und der hat mal im Google Wave Team gearbeitet. Weshalb
ach,
ich
ach, deswegen hat er schlechte Laune.
Ja, ja.
Vermutlich schon, ja. Nee, weshalb ich das mal angesprochen habe, ist, weil da so ein paar interessante Sachen genannt werden, unter anderem Protocol Buffers. Kennt der Mike, glaube ich, auch ganz gut.
Ja, ich hab's nur benutzt, nicht wirklich großartig viel mitgemacht. Ja. Aber.
Also im Endeffekt handelt es sich da um so einen Framework, was einem so effizientes Serialisieren und Deserialisieren von Objekten über das Netz irgendwie abnimmt.
Genau.
Also man kann da halt sagen, okay, ich habe jetzt irgendwelche Objekte, da stecken Daten drin und ich habe jetzt keine Ahnung, User und der User hat irgendwie noch einzelne Attribute und so weiter und dann muss man sich da gar nicht mehr großartig drum kümmern, sondern kann das dann binär serialisiert übers Netz übertragen. Und da gibt es halt mittlerweile schon um einiges effizientere und schickere Sachen, die man da so alternativ benutzen kann, wie zum Beispiel Message Pack.
Mhm.
Was.
Wobei war Message Pack nicht nur binäres JSON?
Ja.
Genau.
Das aber sind ja im Endeffekt auch Objekte.
Ja, genau.
Also aber ich ja, JSON sind nicht wirklich Objekte. Also es fühlt sich noch nicht so richtig objektisch an.
In JavaScript schon.
Nee, wenn du es zu JSON serialisierst, hast du immer noch nur einen Key-Value-Store. Und du kannst die Funktion nicht mitschleppen.
Ach so, das meinst du. Ja gut, aber da hat man dann tatsächlich ja auch andere Möglichkeiten.
Ja,
da
also, vielleicht aber noch Sachen du dran kriegst drin. Tatsächlich nicht das komplette Objekt mit. Ja. Also mit Klasse und Kram.
Ja, klar. Ja. Ja, also hier für Message Pack gibt es halt irgendwie für, keine Ahnung, alle momentan irgendwie relevanten Programmiersprachen gibt es da Bibliotheken und ich habe mir das mal für JavaScript angeguckt und tatsächlich ist halt so, dass man da einfach JavaScript-Objekte reinwirft und der macht dann das Richtige damit, was ich schon ziemlich cool finde. Und also im Vergleich zu jetzt JSON oder Protocol Buffers sind die Parsing- und Serialisierungszeiten halt schon viel kürzer und das Ganze scheint irgendwie effizienter zu sein. Also ich glaube, wenn man sowas unbedingt braucht und da irgendwie High Performance rausholen will, dann würde ich momentan eher sowas nehmen, statt jetzt irgendwie Protocol Buffers. Aber
ja, wobei das also es ist auch so eine Sache, also gerade du kannst es am Ende halt nicht mehr lesen, was ein bisschen nervig ist, gerade wenn du es debuggen willst. JSON ist zwar groß, aber wenn du JSON dann wieder über gzip jagst, wird es dann auch wieder kleiner.
Das kannst du aber auch wieder nicht lesen.
Ja, klar, genau, aber also, du kannst dann, wenn es entzippt wurde, kannst du es dann wieder lesen. Und
ja, also wie gesagt, ich glaube, sowas eignet sich auch nur für so Netzwerk-Protokoll-Geschichten, wo man dann irgendwie auch diese Performance braucht. Also ich würde es jetzt für meine Webgeschichten oder sonst irgendwas, würde ich jetzt trotzdem noch auf JSON setzen, weil es halt einfach einfach zu debuggen ist und einfach zu übertragen und machen
ja, da meistens kein Problem.
Ja. Muss auch sagen, gerade das Message Pack hat auf Hacker News recht viel Stress gekriegt, weil sie eben sagen, ja, wir sind so und so viel mal schneller als JSON.
Ja.
Und was rauskam, war eben, dass die in den Tests JSON hat halt die Geschichten kopiert, während Message Pack eine Referenz einfach, ich sag mal, übergeben hat. was dann, also die Benchmarks sind alle etwas, fragwürdig. Ja. Aber das gute Protokoll-Buffers wird halt unterstützt. Also ich wüsste niemand, der Message Pack einsetzt.
Ist jetzt halt auch relativ frisch, aber die haben zumindest schon für alle so Programmiersprachen, die ich irgendwie dran, wo ich dran denken würde, sie einzusetzen, haben sie schon Bibliotheken auf ihrer Seite verlinkt.
Genau, das ist ganz cool. Also. Und wobei halt Protokoll-Buffers gibt, ich kenne es von Ruby, die Implementierung sind so mehr oder weniger. Ich glaube, die gute davon ist, heißt gerade Beefcake, was schon mal ein toller Name ist.
Auf jeden Fall.
Und React zum Beispiel, diese Key-Value-Store, der eigentlich ein HTTP-Interface hat, setzt, wenn du hohe Performance haben willst, Protokoll-Buffers ein. Von Apache gab es dieses Avro, keine Ahnung, was, soweit ich mich erinnern kann, schrecklich war. Also das wollen die auch irgendwie selber nicht mehr.
Ja, also von Apache war Thrift nicht auch von
Apache? Thrift wird von Cassandra zum Beispiel.
Ja, genau, das ist nämlich auch so eine Alternative zu sowas, ist glaube ich noch älter als Protocol Buffer sogar.
Ja.
Ja, was die noch hatten, war GWT. Da kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich habe tatsächlich auch mal in einem Projekt mitgearbeitet, was mit GWT angefangen hat und wo man dann irgendwie nach ein paar Monaten zur Meinung kam, dass GWT dafür nicht wirklich toll geeignet ist, weil es viel zu viel Komplexität mitbringt und dann ist man dann auf JavaScript umgestiegen. Also ja, ist halt ganz nett, weil man kann halt in Java entwickeln und es kompiliert dann nach JavaScript runter und man kann dann halt in seinem Eclipse so seine Applikation debuggen, macht allerdings auch tatsächlich meiner Meinung nach nur Sinn, wenn du auch wirklich komplexe GUI-Applikationen bauen möchtest, die dann wirklich so, keine Ahnung, wo du da halt diese ganzen Java-Tools, die man so kennt, halt auch einsetzen will. Mhm. Ja. Aber was ich letztens gesehen habe, was ich tatsächlich sehr cool finde, ist Dojo. Das ist so eine, also das wäre jetzt auch eine Alternative zu GWT, das ist auch so eine komplett in JavaScript geschriebene Bibliothek. Wird oft verglichen mit jQuery, finde ich ein bisschen fehl am Platz, der Vergleich, weil Dojo ist halt mehr so, da ist halt alles mit drin.
Also aber generell geht es geht's hier eher um die Art, eine UI im Browser darzustellen.
Genau, da geht es darum, du möchtest eine UI im Browser bauen, aber du möchtest die jetzt nicht über HTML und CSS aufbauen und dann so ein bisschen mit jQuery oder mit anderen JavaScript-Frameworks manipulieren, sondern du möchtest die halt schon so ich sag jetzt mal objektorientiert mit so Widget-Toolkits eine UI zusammenbauen. Also auch wenn du mal ein bisschen komplexere Sachen hast oder so wie jetzt ich zum Beispiel, ich habe halt keine Lust, mich dauernd mit HTML und CSS rumzuschlagen und ich möchte einfach nur Elemente zusammenstecken, die dann später auch funktionieren.
Das hat sie auch gesagt.
genau, Bigtable versus andere Sachen, da kannst du, glaube ich, was zu erzählen.
Er sagt es auch selber in diesem Blogpost, dass um Missverständnissen vorzubeugen, ja, Hardware und Rechenzentren gehören zu den besten der Welt und soweit ich weiß, hat auch nur niemand etwas annähernd Vergleichbares und er zieht dann halt über den Software-Stack her, wobei ich auch nicht wüsste, dass jemand was Vergleichbares auf der Größe für Software hat.
Ja.
Also gerade ihr Bigtable und ihr MapReduce und das ist halt immer noch Stand der Technik. Wenn du viel Daten hast, dann benutzt du entweder Bigtable oder Dynamo, gibt es einfach nichts anderes.
Und ich sag mal so, wenn es für die funktioniert, dann funktioniert es halt auch. Und ich meine, da muss man es halt auch nicht unbedingt austauschen. Nee, ich fand den Artikel jetzt nur mal interessant, weil man da mal über so ein bisschen Technologie, die bei Google eingesetzt wird, diskutieren können.
Genau.
Bildersuche, habe ich gehört, gibt's jetzt.
Ja, genau. Das ist, obwohl sie so Google verstaubt Bilder. Sind, macht Google Images jetzt auch, haben sie ein paar coole Sachen neu rausgebracht. Also nicht nur Google Images, aber von der Suche generell. Sie bieten jetzt zum Beispiel an, nach Bildern als Suchausgang, Suchursprung zu nehmen. Bedeutet, du gehst auf die Google-Bildersuche, ziehst ein Bild, das du genommen hast, da rein. Wenn dein Bild vielleicht ein bisschen unscharf ist oder du, ja, war eine schöne Kirche, ich hätte gern mehr Bilder von. Bild reinziehen, zeigt er dir andere Bilder von diesem Ding an. Also der fingerprintet es irgendwie, kriegt dann so grob raus, was es denn sein könnte und zeigt dir dann entsprechend andere Bilder an. Mhm.
Ich hab gedacht, wow, cool, Next Generation of Prone Retrieval. Aber, also, wenn man zum Beispiel ein Bild von einem Set hat von, keine Ahnung, von Katzenfotos oder sowas, was weiß ich, dann gibt man das da ein und dann findet man das komplette Set dazu. Aber da wurde ich leider ein bisschen enttäuscht. Er hat tatsächlich bloß die gleiche Farbe gefunden, so ungefähr. Ja. Das ist halt schon ein bisschen schade. Da hätte ich wirklich mehr Dings erhofft. Dann habe ich gesehen, es gibt Tin Eye. Das ist eigentlich eher das, was man, wenn man sowas sucht. Das ist nicht so, dass man jetzt, wie du jetzt gesagt hast, dass man irgendwie so eine Query hat, sondern das ist tatsächlich, es findet ähnliche oder gleiche Bilder im Internet. Und
Also identische Bilder, nicht identische Motive.
Genau, so identische Bilder tatsächlich.
Ja, aber dann auch so tricky, das hatten wir hier neulich schon mal, hat einer ein Bildchen gehabt und hat dann angefangen, ja, das in TinEye reinzustecken. Mhm. Und das hat dann auch tatsächlich auch so Desktop-Screenshots gefunden, wo die Hälfte vom Hintergrundbild mit irgendwas überlagert war. Und er hat dann trotzdem noch rausgefunden, dass das dieses Bild ist, was da dahinter steckt. Also ja. Da ist schon ein sehr sophisticated Algorithmus.
Also tatsächlich ist das ziemlich gut. Man hat da auch relativ viele Antworten. Aber es könnte ruhig mehr Antworten geben.
Ja.
Oh, aber tatsächlich ist Google-Bilder da noch ein Stück schlechter gewesen. Und das hat halt wirklich nur das gleiche Farbschema gefunden. Also das war jetzt mein erstes Gefühl, wo ich es benutzt habe.
Ich habe es gerade mal ausprobiert. Bei mir hat es jetzt irgendwie nicht funktioniert. Ich habe ein Bild
Tina
von...
jetzt.
Ja. Also ich habe ein Bild von mir im Ganzkörperkondom reingesteckt und da hat
es... Ja, dich gibt es halt nur einmal im Internet.
Verdammt.
Richtig, ja. Muss ein bisschen dran arbeiten, aber...
Ja, aber man kann ja jetzt auch auf Twitter der mit dem Penis folgen.
Ja, genau. Ich habe da mal einen Twitter-Account eingerichtet, weil der war noch frei.
Dann hast du dir gedacht, ich brauch den.
Die werden sicher mal was wert, du Twitter-Account-Squatter. Keine Ahnung. Genau. Richtig. Auf jeden Fall, es tut sich noch einiges bei Google, obwohl
laut... Also das hat auf jeden Fall irgendwie Potenzial, aber das muss noch richtig gemacht werden. Und genau. Google macht es noch nicht richtig.
Ja, aber sie fangen mal an und ich denke, die werden es auch recht schnell durchiterieren, dass das
denk
gut
ich
wird.
Auch. Ja.
Sprachsuche haben sie jetzt auch.
Ja.
Also in Chrome, glaube ich nur, oder wahrscheinlich. Ist mit der HTML5 Speech Input API, die gab es schon bei ihren HTML5 Rocks Vorträgen, ist so das kleine Icon, das so ein bisschen aussieht wie das von Android. Klickst drauf, kannst in ein eingebautes Mikrofon reden, der macht dann da einen Satz draus und dann...
Ja, wobei die Infrastruktur dazu, die gibt es ja eigentlich schon länger. Also ich meine, man kennt ja vielleicht von Android her dieses Google Goggles. Mhm. Das ist ja im Endeffekt auch so eine Applikation, die kann man auf Android laufen lassen, gibt es glaube ich auch
für die Bilder
iPhone.
Jetzt dann.
Ja, für die Bilder
genau,
und
das
auf Android
kommt auch tatsächlich
und auf Android hat man tatsächlich auch schon die Sprachsuche integriert, wo man dann halt einfach hier so, ich möchte jetzt noch was suchen, aber habe keinen Bock zu tippen, dann drückt man da auf so einen Lautsprecher, auf so ein Mikrofonsymbol und dann redet man halt irgendwas rein und der erkennt es dann meistens richtig.
Jo. Mhm. Genau. Auf jeden Fall, da tut sich einiges bei der Suche, was ja auch mal ganz nett ist, weil es also persönlich finde ich es immer noch die beste Suchmaschine. So, es gibt teilweise so, wenn du wirklich so Programmierzeug suchst, ist DuckDuckGo nicht schlecht. Diese Privacy beinhaltende Suchmaschine von diesem komischen Hacker-News-Menschen.
Vielleicht, ja. Also ich kenne die Suchmaschine, ich benutze die tatsächlich auch. Wenn man weiß, also zum Beispiel, wenn ich benutze relativ oft diese Ausrufezeichen und dann ein String, dann gehe ich zum Beispiel direkt auf Wikipedia oder sowas. Mhm. Aber das kann man ja tatsächlich im Chrome auch einstellen, wenn man sich da ein bisschen Mühe macht.
Aber wo wir gerade bei Suchen sind, weil du gesagt hast, Programmierzeug, möchte ich nochmal kurz Google Code Search empfehlen, weil das ist einfach ein Tool, das ist so unglaublich sinnvoll und nützlich. Das hat mir so oft das Leben gerettet, als wenn man nach irgendwie Open Source Code sucht und möchte dann irgendwie mal die Verwendung von einer gewissen Bibliothek, zu der es keine Dokumentation gibt, dann irgendwie so lang Doppelpunkt irgendwie deine Programmiersprache, die du haben willst und irgendwelche Sachen, die in deiner API drin vorkommen, Stichworte, und dann findet er da Open Source Code, mit der das verwendet wird.
Auf GitHub suchen?
Ja, ja.
Gibt es nicht auch ähnliche Ergebnisse? Oder?
Nee, der durchsucht sogar GitHub mit.
Oh,
also der kann, glaube ich, Google Code, SourceForge, GitHub und also der durchsucht.
Fresh Meat.
Das weiß ich nicht, aber er durchsucht auf jeden Fall so die
Biblio.
Also Berlioz
gab es. Berlioz meine ich, genau. Berlioz. Oder Biblio gab es glaube ich auch. Ja. Und der macht die alle cool, wusste ich auch nicht.
Also das ist auf jeden Fall cool, das kann man sich mal angucken, wenn man da mal nach so Code sucht.
Cool. Tja, Google-Infrastruktur setzt Staub an, kommen aber trotzdem noch coole Sachen bei raus. Ist ja eigentlich ganz nett.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich jetzt halt auch nicht weiß, was sie da zugekauft haben und was sie selber gebaut haben.
Das ist auch vollkommen egal. Hauptsache es ist...
Richtig, es gehört Google.
Genau, Hauptsache es gehört Google. Wo du dein Know-how herbekommst, ist eigentlich egal.
Richtig. Genau, wir sind heute sind wir ein bisschen technischer drauf und hauen dann auch mal in die Vollen und machen wilde Themensprünge, weil Ingo nicht da ist und wir deswegen alle sehr verstört sind.
Ach, das ist ein
bisschen chaotischer. Genau. Komm ich einfach mal zum nächsten, in Anführungszeichen, News-Item. Was ganz interessant ist, jeder, der mal was mit Volltextsuche zu tun hatte.
Oh,
Das Problem, was heißt Problem? Generell ist bei Volltextsuche ja so, dass die meisten Anwendungen, so Apache Solr oder Sphinx oder wie sie alle heißen, machen das normalerweise nicht in Echtzeit. Bedeutet, wenn du das Dokument da reinkriegst, wird es indiziert. Und bis das dann irgendwann mal im Endeffekt wirklich in diesem Suchindex landet, vergehen ein paar Sekunden. Eventuell willst du das aber sofort so haben. Und da gibt es eine ganz interessante Sache, die auch von, ich glaube, Google, bei denen heißt es dann Dremel, das Ganze.
Google Dremel.
Da gibt's nicht Dremel in Copyright?
Nee, da gibt es auch das Google Dremel Paper.
Genau, das ist die Interactive Analysis of Webscale Datasets, Google Dremel.
It's Webscale.
Ist total gut, der Name. Genau die, oder ich glaube zumindest, es war Dremel, ist aber ähnlich. Da gibt es ein Konzept, das nennt sich Percolator, was ich schon super finde, weil es so viele R's hat. Und zwar ist es so, dass du im Normalfall ja ein Dokument in deine Suchmaschine oder deinen Suchindex reinwirfst und nachher mit Queries eine Anzahl an Dokumenten zurückkriegst, die auf diese Suche passen. Was Percolator macht, ist, der dreht das Ganze ein bisschen um. Das Konzept ist so, dass du einen Haufen Queries ihm vorgibst, dass du zum Beispiel sagst, ja, so eine Art Klassifizierung, dass du quasi sagst, okay, eine Query, wo die Worte Nyan Cat und Meme drin vorkommen, das ist dann irgendwie als Klassifizierung Cat-Content, genau. Und was dann bei dem Percolator passiert ist, du kannst quasi eine Methode angeben, die ausgeführt wird, wenn eine entsprechende Query zutreffen würde. Du wirfst dein Dokument rein, der Percolator jagt das Dokument erstmal durch all deine Suchqueries und du kannst dann quasi so ein eventgetriebenes Suchsystem bauen. Und in dem Artikel, wo ich das verlinkt habe, die benutzen Elasticsearch. Das ist so ein quasi vergleichbar mit Apache Solr, nur leicht zu skalieren und zu konfigurieren. Ja,
das ist auch so ein Open-Source-Teil, oder?
Ist auch Open-Source. Wird von einem Kerl eigentlich nur entwickelt, aber der macht so viele Updates und an dem
Ding. Die Seite ist hübsch. Also was ich auch nochmal anbringen wollte. Das
macht automatisch gut.
Ja, also wenn ihr coole Open-Source-Software schreibt, macht hübsche Webseiten dazu, dann benutzen das auch die Leute. Ja, wenn ich mir das jetzt hier angucke, das ist schön dokumentiert und das tut dem Auge gut, dann werde ich das vielleicht auch mal verwenden.
Genau.
Ich hätte nämlich da demnächst wahrscheinlich auch einen Einsatzzweck für sowas.
Richtig, und das ist auf jeden Fall echt cool und die zeigen dir halt in dem Beispiel, wie du diesen Percolator jetzt da aus Ruby benutzt, um einen Twitter-Stream live in deine Suche reinzuwerfen und jedes Mal, wenn eine deiner Suchqueries, die du, also hier haben sie, was hatten sie genau, Memes hatten sie als Kategorie, Newspeak, wenn sie irgendwie alle irgendwas mit LOL oder What the Fuck oder sowas in der Art, im WTF, im Tweet erkannt wird, wird irgendeine Methode ausgeführt. Und das ist eigentlich ganz cool, weil du dann so ein eventgetriebenes System machen kannst, das live, wenn diese Input reinkommt, direkt eine Methode ausführt. Und das fand ich als Konzept ganz interessant, weil es halt im Normalfall ja doch andersrum ist, dass du alles erst reinknallst, dann sagst, zeig mir mal alles, was mit Katzen zu tun hat und dann irgendwas machst. Aber nee, der erlaubst dir jetzt auch andersrum und es ist eine ganz coole Sache und die pipen da quasi den Twitter-JSON-Stream direkt da rein, indexieren alle Tweets und können aber auch Live-Events ausgeben. Es wäre vielleicht ganz interessant für so, um eine interessante Twitter-Wall zu bauen oder so, dass du hast ein Barcamp, dann machst du einfach deine Twitter-Suche, dein JSON-Stream, sagst halt, alle, die das Hashtag von dem Barcamp benutzen, bitte indexieren und dann kannst du von mir aus alle Bilder daraus filtern. Kannst dann sagen, jedes Mal, wenn einer was auf TweetPic hochlädt, hätte ich gern automatisch folgende Methode abgelaufen, die dann quasi das Bild runterlädt und irgendwo einen Ordner speichert. Und das ist halt mal eine echt.
Ich hab da gerade voll die Idee. Betreiben ja Mediengewitter und so ein System könnte man quasi an Mediengewitter koppeln, dass dann automatisch auf diversen Monitoren bei so einem Barcamp Bilder dazu ausgegeben werden. Das fände ich super cool.
Ja.
Das wäre mal, also wir bräuchten jetzt dann ein Barcamp dazu, um das mal auszuprobieren, weil implementiert wäre es, glaube ich, relativ schnell.
Also die Implementierung von dem Ding, das sind keine 100 Zeilen Code.
Ja, für einen Tag auf einer Tür.
Ja, so schnell kriege ich das wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, ich muss jetzt noch diverse Papers schreiben und so. Also,
ich muss auch noch 3 Präsentationen machen.
Das Ende des Semesters ist noch. Genau.
Auf jeden Fall ist es da möglich, so einen Livestream quasi am Ende komplett gespeichert und indexiert zu haben, aber auch Live-Events rauszuschießen, falls irgendwas passiert. Ich mache gerade mal das Licht an.
Jetzt sind wir alle blind.
Jetzt sind wir alle blind, genau. Der mächtige Percolator gefällt mir, ist ein super Konzept, netter Source Code, kann man sich mal anschauen und gerade wenn man drüber nachdenkt, gerade diese Barcamp-Geschichte oder so, da lassen sich schon recht coole Geschichten für finden und man muss halt echt nur von irgendwoher die Daten in seine Suchmaschine reinwerfen und das ist dann quasi so eine Art Messaging-System, im Hintergrund passiert es dann halt einfach, ohne dass du dich jetzt drum kümmern musst, woher die Daten kommen. Cool. Genau, und wo wir gerade beim Programmieren sind, Leidi Felix, die Web-APIs verabschieden sich von XML, habe ich gehört.
Ja, das fand ich eine ganz interessante Entwicklung. Immer mehr APIs, die jetzt so redesigned werden, die sagen einfach, XML, nee.
Das ist total bloated und das brauchen wir eigentlich gar nicht.
Also mittlerweile ist tatsächlich auch so, also ich meine, wir haben jetzt letztens hier so einen REST-Service gebaut und wir haben da gar nicht dran überhaupt dran gedacht, mal XML zu verwenden, sondern ja, was nehmen wir da? Irgendwie REST, JSON, passt, fertig, tut. Ja. Finde ich durchaus interessant und vor kurzem hat ja irgendwie Twitter seinen XML-Support abgeschaltet und die, ich glaube, 2.0er-Version der Foursquare-API bietet auch nur noch JSON an. Und ich glaube, so diverse andere Dienste werden das auch machen.
Genau, wo man es gerade wirklich arg sieht, ist bei Bitcoin Pools. Bitcoin wurde ja vorletzte Mal drüber geredet.
Ja.
Wenn man im Pool meint, was sich ja jetzt nicht mehr so wirklich lohnt, da hat man dann halt die Möglichkeit, die ganzen Daten, die ganzen sinnvollen Informationen, wie viel Megahashes gerade produziert werden von dem Pool und sowas, alles per JSON abzuholen. Also tatsächlich sieht man bei keiner von diesen Mining-Seiten irgendwas XML-mäßiges, alles ist nur noch JSON. Und das kommt auch ein bisschen, also bei Bitcoin jedenfalls, ein bisschen davon, dass das Originalprogramm, das Original Bitcoin-Programm für die Kommandozeile auch JSON ausgibt. Und ja, da haben sich wahrscheinlich viele mit angepasst. Ich meine, das macht ja auch Sinn.
Genau. Also nicht für die Kommandozeile, aber der Server hat einen JSON-Interface quasi.
Genau.
Also
genau.
REST-JSON.
Genau, und den kann man halt über die Kommandozeile mit ansprechen.
Genau, richtig. Es ist auch komisch generell, weil XML ist ja eigentlich kein Format, um Datenstrukturen auszutauschen, sondern Dokumente.
Ja.
Also so ungeordnet, aber irgendwie dann auch validierbar und so. Und im Normalfall so validieren, wer validiert denn von einem Webservice, was da zurückkommt? Das ist im seltensten Fall.
Ja. Tatsächlich ist es wirklich so, ja. Also ich meine, du passt dann einfach das, was es dir abgibt und wenn das halt ein bisschen komisch aussieht, dann macht dein Browser trotzdem auch das Richtige.
Ja, er führt den Exploit-Code aus.
Genau, zum Beispiel. Oder halt die Seite halbwegs so, dass man es lesen kann, auch wenn der Code kaputt ist.
Ja, gut, ist im Fall von HTML, aber auch gerade bei so echten, ich sag mal, Web-Services, die dann von Programmen genutzt werden. Ich meine, JSON ist halt echt was erfunden wurde, um Datenstrukturen auszutauschen. Und XML tauscht halt Programme, Dokumente aus. Und du willst ja eigentlich keine Dokumente. Du willst ja am Ende nachher eine Hashmap haben, wo das Zeug drin steht.
Ja.
Und dir ist es ja völlig egal, ob dann, keine Ahnung, der eine DTD dazu schreiben kann und das irgendwie mit Styling-Regeln irgendwie bearbeitet wird und schieß mich tot, Class-Attribute und das braucht ja keiner
das von. Eigentlich, das wird API auch tatsächlich am wenigsten benutzt.
Ja, und gerade auch, so, was bei XML relativ gängig ist, so diesen Overhead mit, ich erstelle mir jetzt noch ein XML-DTD, also so ein Doctype-Definition heißt das, glaube ich, oder so ein XML-Schema. Mhm. Das will man ja normalerweise nicht, wenn man da anfängt, eine API zu prototypen.
Richtig. Und das geht ja noch, würde ja noch wilder weitergehen. Dann gab es ja auch irgendwann mal dieses WSDL.
Whistle.
Wo du dann sogar den Code generieren kannst, der das Zeug da. Also dann geht es dann noch weiter.
Und das war dann halt SOAP und das war nicht simpel. Nein.
Ja.
Das war dann halt total Enterprise geworden auf einmal.
Richtig, das also ist dann total Enterprise und dann kann man es aber auch nicht benutzen, ohne einen halben Tag damit zu verbringen, Graffel zu bauen. Und,
einem halben Tag bist du aber gut dabei dann,
auf jeden Fall. Also da musst du dann schon tatsächlich Übung haben. Also ich habe mal versucht, so einen Soap-Service zu konsumieren und das war mit Schmerzen verbunden, auf jeden Fall.
Genau, und das ist eben auch die ganzen Features, es ist ja irgendwie sicher sinnvoll, die da drin zu haben für irgendwelche kleinen Edge-Cases, aber im Normalfall, die benutzt halt echt keiner. Du willst ja nur deine Daten irgendwie da rauskriegen.
Ja.
Und dann.
Ja, und gerade halt auch, wenn man so Services schreibt, die auch von einem Web-Client benutzt werden sollen, der dann halt im Browser läuft, so JavaScript und so, da bietet sich JSON halt sowas von an, weil das ist halt der native Datentyp von JavaScript und da gibt es fertige Parser, die schon das Richtige tun und das ist schnell und das funktioniert und das, ja.
Man sieht es auch generell im Programmieren. Objective-C zum Beispiel ist ein recht beliebtes Pattern, dass du einfach Dictionaries quasi mit anhängst an deine entweder Methodenaufrufe oder Rückgabewerte oder sonst was in der Art. Und da sind Programmierer glücklich mit, wenn die einfach so eine Hashmap und ein assoziatives Array eben mitgeben können. Und das geht ja. JSON ist es halt einfach mal. Ja,
das ist halt eigentlich auch immer, was du haben willst. Also du willst ja meistens nur irgendwie deine Daten und das ist dann vielleicht ein Stück String oder eine Zahl und das willst du eigentlich nur haben oder vielleicht noch ein Array. Mhm. Aber viel mehr brauchst du da auch
nicht. Genau, außer du willst natürlich irgendwie, keine Ahnung, das Einzige, wo XML dann echt gut ist, wenn du vielleicht einen Katalog von Produkten hast und dann halt nachher da drin auch suchen willst, dass du quasi den kompletten Katalog zurückbekommst über diesen Webservice am Anfang, der ist dann halt echt grob granular und dann nachher sagen willst, so und jetzt gib mir alle Dokumente, die irgendwie, keine Ahnung, eine Option namens Farbe haben und die rot ist, also alle roten Dinge. Mhm. Und sowas kannst du dann halt mit XPath zum Beispiel machen. Oder wenn du das dann nachher irgendwie mit XSLT umformatieren willst. Aber im Normalfall, so alle Webservices, die es im Normalfall gibt, machen ja sowas nicht.
Ja.
Du kriegst ja selten einen kompletten Katalog irgendwie als XML-Datei zurück und willst da irgendwie drin suchen. Also deswegen, es gibt für alles eine Zeit und einen Ort und XML ist halt irgendwie oft echt die falsche Lösung.
Ja.
Genau.
Sind wir uns, glaube ich, einig. Also zumindest für Web-APIs. Ich meine, es gibt ja diverse andere Dinge, da findet man XML noch ganz cool. Aber also meine APIs würde ich mittlerweile auch nicht mehr mit XML als primärem Datenformat designen.
Ich wäre tatsächlich nie auf die Idee gekommen, das zu machen. Ich hätte dann davor irgendwie Semikolon geteilte.
Ja, oder CSVs, genau, irgend sowas.
Also, weil das reicht doch meistens auch.
Naja, ist schon... War halt so diese XML-Hype, wo dann Datenbanken nativ XML speichern können und dann kann man XML von vorne nach hinten durchreichen.
Oracle kann das bestimmt auch.
Ja, natürlich kann es Oracle. DB2 kann das auch, aber schau Enterprise. Ja,
seit dem Viper-Release übrigens.
Viper.
Das ist eins der wenigen Sachen, die ich mir von einer Besichtigung über IBM-Labor gemerkt habe.
Fast so wie Cobra.
Ja, habe ich auch gedacht. Viper-Release. Ihr habt schon die geilen Codenamen hier, ne?
Ja.
Jetzt einfach mal richtig.
Das ist dann mehr Enterprise geworden.
Total gut. Ja, genau. Ja.
Ja, Mike.
Ja, blöderweise habe ich jetzt Unmengen an Themen hingeschrieben, die alle hintereinander kommen. Bedeutet, irgendjemand sortiert die jetzt hoffentlich um, bevor ich an Thema 2 ankomme. Okay, das erste Thema ist sehr, sehr klein. Vielleicht interessant mal zu sehen, dass es jetzt iPhones in den USA waren bisher alle immer an AT&T gebunden. Mhm. Bedeutet, selbst wenn du die nicht subventionierten 600 irgendwas Dollar iPhones dir geholt hast, hatten die einen AT&T SIM-Lock, was ein bisschen komisch ist. Und jetzt gibt es im Apple Store, ohne da großartig eine Ankündigung gemacht zu haben oder so, auch in den USA geunlockte iPhones, die dann irgendwo bei, irgendwie 1 Euro unter der Zollhöchstgrenze liegen. Also wenn jemand unbedingt ein iPhone will, dann gibt es das für 650 Dollar da gerade in den USA entsperrt.
Und der Dollar ist so schlecht. Für 650 Dollar, Mensch.
Ja, wie ist denn gerade der Dollarkurs? Was zahlt man da einen Euro für?
1,3.
Wenn du es umrechnest, bist du halt bei 450 Euro, so grob.
Oh, das geht.
Und in Deutschland zahlst du halt 600.
Ja, und dann kommt nochmal genau das gleiche an Text drauf und dann ist vorbei.
Nee, ich glaube 630 oder so.
Ich nicht, wenn du fliegst halt. Also du kannst es dir mitnehmen, dann hast du 450 Euro frei.
Ja, passt gerade.
Ja, passt gerade.
Also du kannst ja auch irgendein anderes Telefon hier kaufen.
Könnte richtig, man machen.
Das wäre auch möglich. Nur aber ist ja interessant zu sehen, dass diese SIM-Lock-Blödsinn auch nach und nach. Es war ja komisch, am Anfang war ja die USA das einzige Land, wo das erste iPhone ohne SIM-Lock gab.
Hm.
Und jetzt beim iPhone 4 war es andersrum, dass alle anderen Länder irgendwie, also selbst Deutschland, kannst du im Apple Store direkt das iPhone kaufen. Obwohl wir auch so eine fiese Telekom-Bindung theoretisch haben. Also gibt es ja offiziell nirgendwo richtig anders. Bisschen mehr Freiheit in einem unfreien Telefon. Ist doch auch was Schönes. Genau.
Ja.
Richtig. Was kommt denn noch so aus den USA, Felix?
Also ich habe gehört, da gibt es schon was sich schon seit einer Weile angekündigt hat.
Ah, das seit nur 12 Jahren.
Ach. Ja.
Duke Nukem Forever ist draußen. Forever warten. Fast. Das war nur...
Hier macht jemand Rabatt.
Oh, da fährt eine Box dabei.
Vorbei. Ich bin jetzt verwirrt.
Ich habe die traurigste Zwei-Mann-Love-Parade der Welt gerade gesehen.
Aber trotzdem sahen sie ein bisschen glücklicher aus.
Ja,
ein bisschen.
Duke Nukem Forever ist draußen, nach nur 12 Jahren. Noch vor GNU Herd und es läuft noch nicht drauf.
Ja, der Chat meint auch gerade nochmal zu den Phones. Die gibt es schon seit Anfang an in Italien SIM-Lock frei.
Ja, genau.
Ja.
Das gibt es auch in Deutschland, gab es die Vierer auch Anfang an SIM-Lock frei und eigentlich in ganz Europa, nur halt bei der Amis nicht, was komisch war. Und ja, da gibt es die jetzt auch.
Amis, not relevant.
Ja, genau, außer für Duke Nukem.
Richtig.
Was?
Duke Nukem Forever kam raus.
Super Überleitung,
Felix. Ja, das ist so ein Gewaltmarsch eigentlich. Ne? Ja. Also Duke Nukem haben sie, wie lange hast du gemeint? 12 Jahre.
Also da kann ich mich dran erinnern, weil einer der ersten Szenen ist, du spielst halt so die Vorspann, dann zoomst du halt so raus und siehst, dass es nur ein Bildschirm war und dann sitzt halt Duke Nukem und sagt so, ja, zwei fragen dich halt, ja, war es ein gutes Spiel? Also ja, was about goddamn time? 12 years.
Also ich kenne tatsächlich jemanden, der das damals, als es das erste Mal announced wurde, vorbestellt hatte.
Und hat das jetzt auch bekommen?
Hat das
bekommen? Ich müsste ihn mal fragen.
Das die krasse Sache ist, muss jetzt mal ausrechnen, wie das über die Inflation, falls der damals schon das Geld vorgestreckt hat,
teuerstes Spiel ever.
Richtig, der hat dann irgendwie direkt 100 Euro dafür gezahlt.
Das war ja dann noch vor dem Euro.
Oh, richtig. Mhm. Da war es noch in Deutschmark. Dann hat er vielleicht Glück, weil damals war alles billiger, ne? Hab ich gehört.
Ja, aber GameStop gibt ja noch, wenn du eine Vorbestellung hast, geben sie dir das Spiel jetzt, weil sie so nette Leute
sind. Das ist aber super von denen. Ja.
Mann, sind die nett.
Ja, aber ist auch krass, weil 12 Jahre, also die müssen ja mindestens 3-mal das Ding komplett neu programmiert haben. So.
Ja, die haben also die Game Engine gewechselt, haben sie gesagt.
Ja. Mehrmals.
Nur die Game Engine haben sie irgendwann rausgefunden, dass sie jetzt größere Texturen brauchen, weil irgendwie alle Leute Super-PCs haben.
Ja, wahrscheinlich.
Die nie träumen konnten und das Einzige, was sie drin gelassen haben, ist die Gewalt, glaube ich.
Also das Spiel kann eigentlich gar nicht so awesome sein, wie es alle erwarten mittlerweile.
Nee,
also das ja sowieso nicht mehr. Aber ich muss tatsächlich sagen, ist ganz nett. Ist halt unglaublich gewaltverherrlichend und super amerikanisch einfach. Und das ist Duke Nukem, der irgendwie tausende von Aliens tötet.
Das ist eigentlich alles, was ich von so einem Spiel erwarte.
Eigentlich ganz viele Aliens puncht, zu Tode puncht.
Also wie den.
Also ich habe jetzt gerade das Bedürfnis, mir das Spiel irgendwie anzuschaffen. Felix, erzähl mir mehr.
Was ich gehört habe, war, die haben mal so eine Map-Übersicht gemacht, so altes Duke Nukem Level, so 290 Verzweigungen, kleine Läden, wo du reingehen kannst. Neues Duke Nukem Level, im Grunde so ein gerader Strich mit 6 Ecken, wo dann immer Cutscene steht. Also du läufst so gerade durch im Grunde. Also.
Ja, aber es ist tatsächlich, ja, ich meine, es sind ganz, ganz viele Spiele jetzt so geworden.
Klingt er immer noch gleich cool, ist die Frage. Hat immer noch denselben markanten Sprecher
Gott, und die Sprüche auch. Super Duke Nukem einfach.
Ja, was war es so? I'm here to kick ass and eat bubblegum, but I'm all out of bubblegum.
Genau, sowas.
Total gut.
Und das halt einfach die ganze Zeit. Es eigentlich besteht nur aus One-Linern. Aber awesome One-Liner.
Ja, also so, keine Ahnung, Spiel für einen Männerabend oder
genau,
so.
Genau, also ich habe es tatsächlich gespielt auf der PlayStation 3.
Oh.
Und
kam für alle raus, oder?
Ja, also ich habe
Also PC kam es ja auch raus, ne?
Für PC kam es raus, für die PlayStation kam es raus, für die Xbox vielleicht?
Vielleicht, und für die Nintendo Wii natürlich.
Was?
Nein, aber es wäre das schönste Spiel.
Ich finde es tatsächlich interessant, mit der Wiimote Aliens zu punchen.
Ja, aber
Nintendo glaube was dagegen, aber...
Bam! Ja. Aber das wäre super Aliens cool punchen. mit dem Xbox...
Move.
Nee, Xbox, wie heißt denn das? Xbox...
Move. Nee, ach so, Xbox. Ah, Xbox. Kinect,
genau. Das wäre auch ziemlich cool. Einfach mal Aliens punchen.
Ja, sehr cool.
Ja, die Grafik sieht cool aus. Ich meine, es ist ja auch fucking Zeit, dass sie es fertig haben.
Ich habe gehört, auf der Bonus-CD ist GNU Hurd dabei, die Final-Version.
Ja.
Sehr gut.
Direkt installiert funktioniert nicht. Also das funktioniert schon, aber ich habe kein Netzwerk und keine Grafik. Und eigentlich auch
aber der Sound kommt geil, einfach nur nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Nee, genug gehört, aber das wird bestimmt auch bald fertig, jetzt wo die Knuckle mir so vorgelegt hat. Ja,
genauso wie Singularity.
Singularity, ja.
Ja, ach, richtig, stimmt.
Das sollte auch mal fertig werden.
Ja,
irgendwann. Aber das ist ja immerhin Open Source, kann man sich ja schon nehmen, wenn man will. Aber es läuft halt nichts drauf.
Das ist der Nachteil.
Also ich denke, dass das erste Spiel, was dann auf GNU Hurd laufen wird, wird dann wahrscheinlich NetHack sein. Schon. Und danach direkt Duke Nukem Forever.
Ja. Die sind ungefähr gleich alt.
Wenn man Duke Nukem Forever spielt, dann hat man auch direkt wieder Bock, das alte Duke Nukem zu spielen. Und dann macht man es an und denkt so, das sieht ja ganz schön beschissen aus eigentlich.
Ja, das ist traurig.
Ja. Also es wurde ein bisschen fertig gemacht, weil es so brutal ist und weil es irgendwie total einen schlechten Humor hat, aber das passt ja alles.
Also, aber es ist ja nicht so, als ob das erste anders gewesen wäre.
Nee, tatsächlich nicht. Daran erinnern die Leute sich einfach nicht mehr. Die haben gedacht, das Spiel ist so scheiße und erinnern sich bloß an die guten Teile von Duke.
Richtig, wo sich Leute irgendwie bei GTA darüber aufgeregt haben, dass du da irgendwie, keine Ahnung, dass da Prostituierte rumlaufen.
Ja,
und
genau.
Das sind Leute, die noch nie Duke Nukem gesehen haben. Ja, die laufen da auch rum. Und dann erschießt du sie und dann kommen Aliens aus ihren Mägen.
Das macht Sinn. Dann waren es ja nur Aliens.
Richtig.
Ja, nee, das war ein Grund, sie zu erschießen.
Ah, ja, doch, richtig. Weil sie mit Aliens quasi und dann kommt der Baby. Ach, egal.
Nee.
Doch, so war das damals.
So funktionieren Menschen nicht.
Doch.
Oh, jetzt aber Aliens funktionieren so.
Vielleicht funktionieren Aliens
wie Alien.
So. Ja, bei Alien war es tatsächlich ja so.
Genau, denn das heißt, die Gnuken tötet eigentlich die Aliens von Alien.
Boah.
Das ist die einzige sinnvolle Möglichkeit. Nee, die Gnuken tötet Schweine-Aliens.
Schweine, ja, richtig.
Genau sowas.
Danke, liebevoll.
Und deswegen ist es okay, weil es sind keine Menschen. Er tötet tatsächlich keine Menschen.
Außer du schießt auf Menschen.
Ja.
Nee, das sind aber alles Pixelhaufen.
Pixel. Achso, richtig. Pixel die werden im Deutschen dann durch Roboter mit Öl ersetzt. Wie damals bei Command & Conquer.
Die umfallen und dann verschwinden.
Richtig. Ja. Ja, da bin ich immer noch, das ist vielleicht so eins meiner Pet-Peeves, ich tue das jetzt hier direkt als Mimimi der Woche noch mit reinziehen. Damals bei Soldier of Fortune, da war das scheiße, weil du konntest im amerikanischste auf jemand aufs Bein geschossen mit der großen Desert Eagle.
Ja.
Und das da einfach ab und der ist umgefallen, dann war es das.
Ja.
Im Deutschen haben sie das dann alles hier ein bisschen jugendgerecht gefixt, gemacht. Ja. Haben sie dann, du schießt ihm aufs Bein und dann kam kein Blut raus, sondern so Sternchen.
Ja.
Und im Normalfall war einmal Beinschießen, war der andere weg bei Soldier Fortune, aber in der deutschen Version halt nicht.
War voll schwer dann.
Richtig, das war dann einfach absolut schwer. Und ich finde, das geht einfach nicht sowas.
Nee, das ist immer noch besser als diese eingedeutschte Version von Counter-Strike, wo sich die Gegner, wenn man sie erlegt hat, dann auf den Boden gesetzt haben, mit dem Kopf geschüttelt haben. Ja, Half-Life auch.
Ja. So gut.
War ja, einfach
aber da gibt's auch, da gibt's ein ganz aktuelles Beispiel, nämlich Bulletstorm, was auch relativ schlechte Kritiken bekommen hat. Besonders die deutsche Version.
Der Name klingt aber so schön.
Ja, tatsächlich geht es auch genau darum.
Okay.
Und da ist es in der englischen Version auch so, dass du da halt die Gegner halbieren kannst mit einer Shotgun zum Beispiel.
Mhm.
In der deutschen Version geht das aber nicht mehr und du bekommst trotzdem das Achievement dafür.
So, ja, schön.
Halbiert, check.
Ja, mit Liebe zum Detail umgesetzt. Ja, ne?
Auf jeden Fall.
Dann sind, nachdem alles weg waren, 30% der Entwickler schon entlassen wurde, weil das Projekt zu Ende ist, dann kommen noch die Deutschen und sagen, ja, wir müssen hier aber noch nachbessern. Ne?
Genau, nachverschlechtern.
Genau.
Nachschlechtern.
Ja, ich glaube, unter FSK 18 wird es heute nichts. Ne? Ich weiß nicht, ist es initiiert schon? Achso, ist nach 21 Uhr.
Ich guck mal ganz kurz.
Es ist gleich 22 Uhr, das geht schon.
Ja, auch wenn es zu Hause anhört, nur nach 22 Uhr dann?
Genau.
23 Uhr, ich habe keine Ahnung.
Also genau. Vor 22 Uhr ist radiotux.de doch eh nicht zugreifbar.
Richtig, wegen der ganzen Hardcore-Pornografie.
Klar.
Richtig. Okay.
Und, also Ingo hört jetzt zu und meint so...
Ja, Ingo, deswegen. Ingo, das kommt davon, wenn uns hier alleine
ist. Ja,
sorry,
Ingo, aber...
Genau.
Also nicht vor 23 Uhr anhören.
Richtig, aber jetzt mach mal wieder auf was Legales, was deine Privatsphäre gefährdet, aber immer noch erlaubt ist. Google Urchin. Hat es von euch jemand schon mal gehört?
Nein.
Was ist das? Urchin ist eine installierbare, runterladbare Version von Google Analytics. Google bietet es als Service an. Und,
Das indiziert deine komplette Festplatte?
Nee, aber du kannst dann quasi den Analytics-Service, den die für dich machen, also wo du quasi das JavaScript anbindest und dann deine Besucher sich bei Google melden und sagen, hey, ich war auf seiner Webseite, so Pi mal Daumen läuft's ja grob. Das kannst du dir quasi auf deinen eigenen Server packen, dass dann die Benutzer sich quasi an dich zurückmelden und das alles komplett lokal abläuft. Ohne dass da der echte
Google Analytics Google dabei ist.
Genau, da ist dann kein Google mehr dabei. Und interessant ist eine Software verfügbar für FreeBSD und Linux und die Windows-Plattformen. Also die haben da voll reingehauen. Und kostet auch nur Unmengen an Geld.
Wie viel so?
Ich glaube, was waren es? 10.000?
Das ist doch nix.
Ja.
Wenn du überlegst, wie teuer so andere Sachen sind.
Ja, die anderen Sachen sind aber auch Enterprise.
Ja, das doch auch.
Also das ist doch auch Enterprise.
Also genau. alles, was über 1.000 Euro kostet.
Urchin 6 kriegst du sogar für $3.000, Urchin 7 nur für $10.000.
Nein, 9.995.
Plus Sales Tax dann wahrscheinlich.
Warum willst du Urchin 6? Plus Shipping wahrscheinlich.
Hä? Warum willst du Urchin 6?
Urchin 6, was?
Urchin 6.
Richtig, ja.
Aber der ist aber schon teuer.
Richtig, weil der billiger ist als der Nachfolger. Keine Ahnung.
Und du kannst dir eine Demo für 30 Tage ziehen. Mhm. Voll praktisch. Und wenn du es in der Virtual Machine laufen lässt, dann kannst du immer wieder zurückstellen.
Was ja alle Enterprise-Unternehmen machen im Normalfall.
Ja, ne? Normal. Ich meine, die müssten doch diese $10.000 sparen.
Richtig.
Ja, auf jeden Fall. Oder einfach jedes Mal eine neue VM aufsetzen, wenn es dann ganz extrem
ist. Und dann den Support anrufen. Wir haben da ein Problem mit unserem Urchin.
Das ist schon
wieder. Was für ein Datum haben sie denn? 1970.
Genau. Fand ich aber interessant. Ich habe es noch nie vorher gehört und die gibt es
so schöne Zeit. Das heißt, das hilft dann gegen so Filter, gegen so Adblocker und Kram.
Richtig, wenn dann irgendjemand die Google-Geschichten auf seinen Blocker gesetzt hat, JavaScript von deiner Seite führt er im Normalfall aus. Also es kann ja, ich weiß gar nicht, was Adblock setzt. Analytics glaube nicht.
Also ich weiß, dass es die früheren Versionen gemacht haben. Jedenfalls im Firefox, ich weiß nicht, wie das beim Chrome ist.
Ja. Also ich kenne definitiv auch viele Leute, die sich irgendwie diese Google Analytics Domain gleich mal auf Localhost setzen,
genau,
damit die auch überhaupt nicht abgerufen wird.
Und genau.
Es gibt ja auch NoScript.
Oder NoScript.
NoScript ist halt schon anstrengend.
Wobei, ganz ehrlich, ich habe das jahrelang benutzt und habe jahrelang JavaScript nur per Whitelist verwendet, aber mittlerweile ist JavaScript einfach so sinnvoll geworden und man braucht es bei vielen Web-Applikationen einfach.
Also. Ich kenne da ja einen, der macht da relativ gute Erfahrungen gemacht. Der hatte nämlich irgendwie 10.000 Tabs in seinem Netbook offen, die halt alle ohne Probleme laufen, aber halt mit NoScript.
Ah, ich glaube, denjenigen kenne ich auch.
Denke ich.
Gefällt mir.
Ja. Das funktioniert wohl ganz gut. Also.
Wer weiß, was dann passiert. Das ist mir letztens mal wieder passiert. Da muss ich mal ein bisschen ranten.
Mimimi der Woche.
Ach so. Okay, dann schiebe ich das aufs
Mimimi der Woche.
Nee, mach's jetzt. Dann mache ich das später.
Ach, Menno.
Aber...
Ja?
Urchin, ganz cool,
genau.
Also, wir setzen ja hier dieses...
Piwik, nein.
Genau, doch, Piwik setzen wir ein und AWStats. Mhm. Das eine ist so ein bisschen mehr wie Google Analytics, das andere ist ein bisschen weniger.
Was Surprise. Mhm.
Also dieses Piwik ist eigentlich auch ganz nett, das baut dann auch so JavaScript-Zeug in deine Seite ein und du kannst dann halt auch Referrer checken und du kannst halt die Aufenthaltsdauer nachprüfen und so weiter.
Das ist ja auch der Unterschied im Grunde, so gerade Aufenthaltsdauer, irgendwie, wenn du wissen willst, was für ein Betriebssystem. Ja gut, das kriegst du sogar aus dem HTTP.
Das kriegst du normalerweise Agent auch raus. Über den User Agent raus.
Auflösungen, die deine Benutzer haben. Was kann JavaScript noch, was so ein AWStats zum Beispiel nicht könnte?
Link-Klicks tracken.
Richtig, dass du dann so eine Heatmap erstellen kannst und die ganzen fancy Geschichten. AWStats wäre halt, das analysiert nur so Logfiles, Apache-Logs oder sowas in der Art.
Genau.
Da kriegst du dann jeden auf jeden Fall, also auch Leute, die JavaScript deaktiviert haben.
Ja, weil die Logs werden halt vom Webserver geschrieben und wenn der das ausliefert, dann schreibt der halt den Eintrag fertig.
Genau. Und dafür hast du dann diese ganzen sexy, in Anführungszeichen, Features nicht, dass du da irgendwie Links tracken kannst und Aufenthaltsdauer ist auch ein bisschen
schon ein bisschen schwieriger.
So. Genau.
Ja, aber das kann man doch dann kombinieren und funktioniert doch auch ganz gut. Ich meine, wenn man es jetzt unbedingt auf einer größeren Basis haben will und vielleicht noch irgendwelche Zusatzfeatures haben will, dann kann man sich ja mal überlegen, ob man diese, keine Ahnung, 10.000 Dollar, Euro, was auch immer für Urchin ausgeben will.
Aber also je nachdem, was dein Use Case ist, wenn du eine große Firma bist, die irgendwie für ein paar hunderttausend Euro irgendwelche Solaris-Lizenzen und Oracle kauft, kann man sich auf jeden Fall für 10.000 Euro, das geht tatsächlich so unter der Hand, so, das ist super Taschengeld.
Einfach. Ja, natürlich, also ich kenne da auch diverse Manager, die dann irgendwie der Meinung waren, also die Dinge, die jetzt nichts kosten, die können auch nichts sein, wir brauchen ja irgendwie Enterprise-Grade-Software und die muss auch was kosten. Also,
ja. Da hast du noch jemanden, den du anschreien kannst im Notfall.
Darum genau, richtig, genau, genau, das geht eigentlich immer darum.
Es geht nicht darum, was die Software kostet, sondern wie gut du die Leute anschreien kannst.
Genau.
Richtig.
Meistens kannst du ja trotzdem nicht.
Das ist halt
also die Nachteil. Manager denken, sie können Leute anschreien, aber in Wirklichkeit gibt es da niemanden. Das ist einfach so eine graue Masse, wo du so gegenfällst. Eine
automatische E-Mail-Antwort, damit die SLA stimmt. Und
genau,
dann,
genau.
Richtig.
So anschreien über 50 Dezibel nicht erlaubt laut SLA.
Richtig, dann schaltet das Telefon automatisch ab und du fliegst in die Warteschleife.
Genau, für 10 Minuten.
Ja.
Steht in SLA, ist fuck.
Schön. Ja, Google Urchin. Was anderes Neues... Wo wir so schön über Bitcoins geredet haben in letzter Zeit. Tradehill ist eigentlich ganz erfolgsversprechend. Es gab ja bei Bitcoins, wie sich die Leute erinnern, da gab es dieses Mount Cox. Keine Ahnung, war so der, der Treffpunkt, wo man ist Geld gegen Bitcoins und Bitcoins gegen Geld tauschen kann. Und der war der einzige auch damals im Grunde.
Ja, so
und
da gibt's jetzt, ist es immer noch, wenn es gerade funktioniert.
Wenn es gerade ist, neulich. Ich habe mich auch sehr gefreut, habe ich versucht, irgendwas zu verkaufen. Und ich habe dann, glaube ich, irgendwie... 5 Euro später oder so habe ich es dann echt losgekriegt, weil dann die Seite mal nicht gesagt hat, es gibt einen anderen Trade, bitte warte. Das war echt krass. Also im IRC-Channel konntest du dann sehen, da waren irgendwie wohl 5 oder 6 Datenbank-Queries, die einfach nicht weggehen wollten und hat dem, wie heißt der, Magical Tux heißt er, glaube ich, als Nickname, hast dem zuschauen können, wie er versucht, da sein System zu fixen. Und Tradehill sieht zumindest für mich sauberer aus.
Sieht also schick aus auf jeden Fall.
Rafft erstmal Cookies, also bei Mount Gox, ich muss mich immer neu einloggen, ich habe keine Ahnung, was der da macht.
Das ist ein Security-Feature einfach.
Und die Ajax-Seite ist halt voll bescheiden implementiert bei Gox.
Genau.
Und also man geht da drauf und da muss man erst mal 5 Stunden warten, bis dann mal die Graphen eingestrichen
werden. Und der Mega-Chart ist einfach unbrauchbar.
Genau, und Tradehill ist... ich sag mal, das Ganze in poliert, hat noch ein bisschen Defizite, was zum Beispiel Euro-Überweisung angeht. Montjox kannst du eine SEPA überweisen, also innerhalb von Europa, geht glaube ich nach Frankreich oder so, könntest da was hinüberweisen und kriegst dann quasi Geld auf deinem Konto gutgeschrieben. Tradehill hat sowas zum Beispiel noch nicht. Bedeutet aber, wenn du ein paar Bitcoins hast, kannst du die zu Tradehill überweisen und dann damit anfangen zu traden. Geld rauskriegst du über zum Beispiel, was war's, Dwolla, diese Payment-Anbieter, der glaube auch noch in den USA gültig ist, aber es gibt einige Möglichkeiten und sie haben zumindest die Absicht, alle Währungen irgendwie zu unterstützen. Sie haben geringere Kosten als Montjox, also der Teil, irgendwelche Fees, sind geringer. Das Ganze ist schneller, sieht hübsch aus, die scheinen auch sehr, also da stecken auch mehr als irgendwie eine Person dahinter, haben auch eine nette API und was interessant ist, Tradehill hat auch ein bisschen so dieses virale, soziale Zeug am Laufen. Bedeutet, du kannst, wenn du dich normal anmeldest, zahlst du im Grunde 10% mehr wie jemand, der sich über einen Referral anmeldet. Bedeutet, wenn du direkt auf irgendwie tradehill.com gehst und da sagst, hier sign up und so, dann sind deine Gebühren, die du zahlst, 10% höher, als wenn du über einen Link von irgendjemand dich da reinsetzt.
Das stinkt doch.
Ja, das stinkt, aber sorgt dafür, dass Leute da aktiv Werbung für machen, was zumindest schon mal ein gutes Zeichen dafür ist, dass da Leuten was dran liegt.
Und
aber
die Referrer bekommen natürlich auch ein
du kriegst dann, glaube ich, irgendwie einen Teil von ihren, also eine von der Kommission kriegst du einen Teil. Also, ja. Aber beide haben den Vorteil, dass die einen 10%.
Natürlich Schneeballsystem, aber solange es awesome ist und wir die Ersten sind, das ist gar nicht.
Genau, und das ist ja für dich auch nicht schlecht, weil wenn du ohne das Schneeballsystem dich da einloggst, dann musst du einfach mehr zahlen. Und selbst wenn du mehr zahlst, diese 10%, ist es immer noch billiger als Montjox. Und also da kannst du, wenn du irgendwie öfter mal mit Bitcoins handelst, keine Ahnung, du Lust hast, dir einen Python-Bot zu schreiben, der automatisiertes Trading betreibt oder sowas, haben die eine API.
Muss man halt schauen, ob das schnell genug ist, die API.
Richtig, geht es um Millisekunden hier.
Natürlich, also noch nicht, aber bald.
Ja, tatsächlich schon
bald. Ja, wobei die Trading-API 19. Juni wollen sie wohl.
Wo sitzen die denn?
Wie heißt das? So südamerikanisches Land.
Südamerika. Also noch weiter weg als Jox. Jox ist ja wohl von Hetzner nach USA umgezogen und da wurde es schon mal ätzend langsam.
Die sind schnell.
Echt?
Die sind, also bei mir sind die recht zackig. Haben auch schön,
wahrscheinlich
schön
auch Code, sauber. Viele Benutzer, oder?
Genau. Puerto Rico, glaube ich. Irgend sowas. Keine Ahnung.
Vertrauenswürdig. Hört sich richtig an. Ja. Da würde ich auf jeden Fall mein Geld hinschicken.
Richtig. Wobei, Montjox
würde ich auch mal Geld hinschicken.
Ja, das ist so. Habe ich auch gemacht, aber man sollte halt nicht 10.000 Euro dahin schicken, sondern wenn du 50 Euro verkraften kannst und du Lust hast zu spekulieren oder auch nur 10 oder keine Ahnung, oder Bitcoins dahin schicken, ist ja alles egal. Kann man das mal machen. Und ich finde es eine nette Alternative zumindest. Kannst du ja auch so, wenn du total faul bist, aber einfach nur ein bisschen spielen willst, gibt es irgendwie Instant Buy und Instant Sell, wo du dann gar nicht drauf achten musst, was der Marktwert und so ist, sondern der sagt dir einfach Instant Buy und dann sagt er dir, kostet $22.
Instant Lose.
Ja, genau. Verlierst dann natürlich was, aber wenn du einfach total faul bist und keine Zeit da investieren willst, sondern einfach nur ein bisschen spekulieren, kannst du das machen. Kannst du Buy- und Sell-Orders angeben, bedeutet, du sagst, ich habe irgendwie 15 Bitcoins und $50, dann mache ich eine Buy-Order, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, wenn die Bitcoins unter $20 fallen, dann kauf bitte 10 und Sell-Order, wenn sie über 50 fallen, dann verkauf meine, die ich schon habe. Kannst du also auch so ein bisschen, keine Ahnung, über Nacht einfach mal das Zeug laufen lassen und dann sagen, ja, ich habe sowieso so viel gekauft, das wird schon passen. Ja, und ist halt poliert, ist mal was.
Hübsche Webseiten sind gut.
Hübsche Webseiten sind
ich
gut.
Ich wiederhole mich gerne.
Und vertrauenswürdig auch.
Total, das sieht auch gleich vertrauenswürdig aus.
Ja, Spammer können kein CSS.
Nee.
Und haben kleine Penisse.
Ganz klar, deswegen brauchen sie diese ganzen Penisse in der Trend.
Richtig.
Für sich selber.
Auf einmal macht alles Sinn.
Das sind so wie Junkies, die auch gleichzeitig Drogen verkaufen.
Ja, aber wo wir gerade bei vertrauenswürdig sind.
Ja. Ich habe gehört, da ist was passiert.
Ja. Also abgesehen davon, dass das Bitcoin-Mining Hirnschäden verursacht, ist jetzt wohl der erste größere Diebstahl in Bitcoin-Kreisen bekannt geworden.
Yeah.
Und zwar wurde wohl einem Früheinsteiger, der auch ordentlich Bitcoins hatte, der Rechner kompromittiert. Dann hat er da ein bisschen rumgedoktert und plötzlich macht's Schwups und 25.000 Bitcoins aus seinem Wallet wandern plötzlich woanders hin.
$25.000 waren es
dann. Ja, 25.000 Bitcoins. Es geht tatsächlich um eine rund halbe Million Dollar.
Ja. Wow. Wobei es wahrscheinlich nicht genügend Leute gäbe, um 25.000 Bitcoins zu verkaufen aktuell, aber...
Das kann man ja nachholen.
Ja, das ist so.
Es ist auf jeden Fall ernstes Geschäft und der Typ, dem die mal gehört haben, ist jetzt wohl reichlich arschverletzt.
Ja. Tja. Ist aber auch blöd, dass der die Dinger.
Ja. Ist halt eine neue.
Also ich hätte die mir nicht klauen lassen, das ist keine gute Idee.
Nee, du solltest auch nicht den ungepatchten Windows XP-Rechner im IRC und am Main gleichzeitig laufen lassen.
Ja.
Wahrscheinlich gab es da irgendwie sowas in der Art.
Wahrscheinlich auch noch MIRC in der alten Version.
Wahrscheinlich konnte der direkt über IRC einsteigen und einfach mal kurz was nett.
Gaunern.
Ja, ich glaube, das passiert auch oft irgendwie so, weil den IRC-Channel von Bitcoin sind 1000 Leute drin. Du kriegst ja die DNS-Namen-IPs von allen. Da kannst du einfach mal durchscannen, schauen, wo was Altes läuft, wegschießen. Du weißt, der Mann hat Bitcoins. Such nach wallet.dat.
Ja, und schon im Home-Verzeichnis.
Ja, im Home-Verzeichnis ist ja eigentlich eine legitime eine kriminelle Geschäftsidee.
Ja, legitim kriminell auf jeden Fall.
Klar.
Finde ich gut.
Also genauso. Um jetzt mal andere Leute hier aus dem Space zu zitieren, ja, das hätte ich jetzt nicht gemacht.
Ja,
das Lustige ist aber bei
diesen... Das ist ungefähr genauso, wie wenn du einfach Leuten Bitcoin-Adressen verkaufst.
Das ist eine gute Idee. Was lustig ist, die sind jetzt zwar weg, aber die kannst du im Bitcoin-System ja immer verfolgen.
Ja, und du kannst. Du kannst nicht immer verfolgen, du kannst sie ja splitten.
Ja, aber du kannst alle Transaktionen verfolgen. Ja. Du weißt, auf welche Adresse die gegangen sind.
Bis du sie in einen Mixer reinschmeißt, dann wird die Wahrscheinlichkeit geringer.
Gibt es da irgendwie so Anonymisierungs-Bitcoins-Geschichten?
Es gibt Bitcoin-Mixer und ansonsten kannst du natürlich auch eine Trading-Seite benutzen.
Ja gut, aber die Trading-Seite, du siehst ja auch, wie die Trading-Seite überweist.
Ja, ja, aber du überweist was an die Trading-Seite hin und überweist dann auf einen anderen Hash wieder eine Summe raus und die von außen sehen dann nicht, welche Coins das waren.
Man kann das tatsächlich auch über einen Mediumstausch machen, indem du einfach mal Bitcoins nach Dollar umwandelst oder nach Normalgeld und dann wieder drum zurück.
Aber,
und dann
was du auch machen kannst, du kannst einfach dein Wallet splitten in verschiedene Adressen.
Du könntest die neue Adressen generieren und dann
die direkt an die move. Also da muss man nicht überweisen, sondern das kann man lokal machen.
Ja, kannst einfach sagen, neue Adresse
dann geht es relativ einfach, dann machst du halt ganz viele, 10 Bitcoin-Adressen.
Kannst du auch nur eine machen und kannst dann damit zahlen dein Leben lang.
Alles. Ist ja scheißegal eigentlich. Also da geht, das ist tatsächlich relativ einfach, da anonym zu bleiben.
Ja, das ist interessant, stimmt. Ganz vergessen, dass du einfach was Neues bauen kannst und die dann quasi übertragen werden.
Das ist ziemlich cool sogar, dass die Möglichkeit gibt.
Also aber die Transaktion muss doch auch announced werden.
Wenn du lokal, du hast dein Private Key und du kannst es direkt splitten. Das geht.
Das signierst es ja dann trotzdem noch mit dem gleichen Key.
Genau, du hast dein Bitcoin-Move, glaube ich, heißt es sogar in der Kommandozeile. Was geht?
Wobei es ja besser ist, dass die geklaut worden sind, als dass die Festplatte damit abgekackt ist, weil wenn die da weg wären, dann wären die im System weg.
Ja,
aber dann gäbe es nicht 21 Millionen Bitcoins, sondern dann gäbe es einfach mal...
Aber das ist garantiert schon ein paar Mal passiert.
Ja, also es wird wahrscheinlich niemals 21 Millionen geben, weil einfach so viele Leute anfangen, irgendwie 2 Bitcoins haben. Am Anfang gerade, ich hatte 200 Bitcoins, scheiße, mache ich nicht mehr mit, wuff, formatiert, weg.
Ja.
Dann hast du einfach mal weniger Bitcoins.
Ja, oder so wie der Typ, der das System am Anfang erstmal geschrieben hat. Ich glaube, der hat sich irgendwie mal 32.000 Bitcoins abgegriffen oder so.
Kann ruhig mal machen.
Ja, und ich meine, wenn der jetzt mal sein Wallet verliert, dann sind die halt weg.
Richtig.
Also ich meine, aber der weiß
das ist dann jetzt, halt dass... Der hat das Backdoor drin, der kann sich einfach neu generieren.
Genau. Also natürlich. Am Anfang ging es ja, ich meine, da waren Bitcoins nichts wert.
Klar. Ich habe mir auch überlegt, Namecoins sind jetzt ja auch irgendwie so ein Ding, das da irgendwie aufkommt, dieses dezentralisierte DNS über Bitcoins, irgendwie bezahltes Ganze. Interessantes Konzept zumindest, aber die sind auch recht leicht zu meinen im Moment. Jetzt, wo die Difficulty hochgegangen ist,
Kann man aber anders meinen auf einmal?
Ja, Namecoins halt. Das ist ein anderes Netz, kannst du Domains kaufen. Also so .bit ist dann auch nur so keine echte Domain, aber vielleicht wird es ja mal was. Kann man sich ja, wenn man denn einsteigen will, einfach mal so 2 Tage laufen lassen, dann hast du irgendwie 1 Billion Bit-Namecoins-Dingens und dann alles Banane.
Ja, also wenn man damit noch nicht richtig alles bezahlen kann, dann.
Ja.
Aber jetzt, es geht ja, das ist ja prinzipiell
richtig,
egal.
Jetzt wo, was, wie heißt es, Silk Road geschlossen ist, kannst du auch keine Drogen mehr.
Ist es geschlossen?
Ach, gibt es neue
Silk Road. Kann mich mal jemand aufklären, was ist Silk Road?
Drogen im Internet.
Drogen im Darknet.
Im Internet gibt es Drogen.
Ja, ja. Im Onion. Im Internet, unter den Zwiebeln, kannst du mit Bitcoins Drogen kaufen.
Ach so, unter den Zwiebeln kann man mit Bitcoins Drogen kaufen.
In den Zwiebelschalen tatsächlich.
Ich verstehe. Richtig. Also da handelt es sich tatsächlich um
Drogen.
Wahrscheinlich Tor-Hidden Services, oder?
Ja, genau. War so ein ganz netter Online-Shop, wo du dann halt so dein LSD und dein Opium zusammenklicken kannst und dann sagen,
und die haben dir das dann mit der Post geschickt?
Ja, natürlich.
Kannst du ja, muss ja keinen Absender draufschreiben. Das ist völlig.
Scheißegal. Ja, gut, dann liegt das Risiko halt beim Besteller.
Ja, natürlich.
Kommt drauf an, wo du es hinschicken lässt.
Ja gut, es ist irgendwie ein, also.
Okay,
klar. Ja,
okay.
Wieso sind die jetzt zu?
Ich weiß nicht, habe ich gehört irgendwie, dass die.
Ach so.
Also ich glaube nicht, dass die zu sind.
Ich guck mal.
Also technisch glaube ich nicht, dass die
zu sind. Glaubst du nicht, weil du das Paket erst gestern erhalten hast?
Nein, natürlich nicht.
Nee, ich habe es auch
Da kann man ja auch für die Deniability legale Sachen kaufen.
Richtig. Vielleicht, keine Ahnung, oder war es vielleicht, dass sie keine neuen Members mehr aufnehmen, irgendwie Sign-Up-Stop oder irgend so. Ich habe nur gelesen, dass Silk Road irgendwas und dann bla. Drogen im Internet.
Drogen. Ja, das Internet ist böse.
Muss man es ist schon eine fiese Sendung eigentlich heute, ne?
Ja, Drogen,
Ingo
Gewalt.
Wird sich da freuen.
Ja, der Ingo, der ist schon mal sie, der hat sich schon gefreut.
Echt? Ach so, echt?
Der ist ein,
ist
er denn da? Oh,
der heißt Ingo unterstrich unterstrich.
Verrückt. Der ist total versteckt.
Krass.
Hinter seiner.
Das könnte ja jeder sein.
Wenn Ingo jetzt ja da ist, das heißt,
jetzt können wir ausrasten eigentlich.
Ja.
Eigentlich direkt ausrasten.
Genau. Richtig.
Wo sind wir denn gerade?
Wir sind jetzt gerade bei den 25 Bitcoins. Das Gute ist ja auch, das ist ja keine halbe Million Dollar weg. Ist ja nicht so, als hätte er da irgendwie Ewigkeiten für gearbeitet. Ja. Das ist ja nur, dass der sich da irgendwie mal, keine Ahnung.
Ich finde, das ist auch okay, das Raise Awareness.
Ja, klar. Hat der jetzt halt mal Pech gehabt, aber Gott.
Ja. Also ich vermute ja, das ist alles eine große Verschwörung und Satoshi hat einfach seinen Account gehackt über eine Backdoor.
Richtig.
Backdoors. Backdoor to the future.
Das hatten wir schon mal.
Ja.
Genau. Was habe ich? Ich habe Cassandra und CQL. Ich bin ja so ein bisschen auf der NoSQL-Schiene und finde es alles ganz, ganz schnuffig, quasi. Genau, und Cassandra hat jetzt die Version 0.8 rausgebracht. Erstmal ganz interessant, die haben jetzt in 0.7, glaube ich, schon Sekundärindexe eingeführt. Bedeutet, du kannst deine gesamten Geschichten indizieren und auch suchen, so halbwegs gut. Und was sie jetzt in 0.8 eingeführt haben, was ein bisschen komisch ist, weil sie hauen jetzt echt große Features so eine nach dem anderen raus, die CQL, die Cassandra Query Language. Ist dann ein bisschen komisch, ist dann immer noch NoSQL, aber mit einer Query Language, die quasi ein SQL-Subset abbildet. Und gut, war auch ein bisschen nötig, weil also die Cassandra API war echt mal total hässlich und haben sie dann überlegt, was könnten denn machen? So irgendwie RPC über Thrift, Avro, Protocol Buffers oder REST vielleicht oder eine eigene Query Language. Und RPC, haben sie halt gesagt, ist eigentlich schnell.
Zu Mainstream.
Ja, nee, ist eigentlich schnell, aber irgendwie hat es ihnen dann von den APIs, glaube ich, nicht gefallen, wie das so bisher aussah. Und so als positive Sache haben sie Query Language, haben sie gesagt, ja gut, brauchst du im Client wenig Abstraktion, weil du ja im Grunde eigentlich nur einen String reingeben kannst, also alles, was wir in SQL so lieben, einfach mal SQL-Strings in Source-Code reinklatschen. Genau,
String-Concatenation.
Ja, das ist dann eine super Sache und es liest sich schön, gut, stimmt. Und sie haben dann aber mal geschaut, wie so die anderen Implementierungen so aussehen von den APIs, die sie sich gedacht haben. Und das ist halt einfach irgendwie so Update-Table, set first name gleich bla, where key gleich blub. Das versteht man halt so. Und was das
hört
dann,
sich ein bisschen nach SQL an.
Ja, ist auch ein SQL-Subset und das haben sie jetzt da eingebaut. Und es ist jetzt immer noch eine NoSQL-Datenbank, aber auch nur, weil sie halt keine relationale Datenbank ist. Und ganz interessant, also die Cassandra-Leute machen da einiges. So eine der wenigen Datenbanken, die echt quasi problemlos skaliert und noch halbwegs performant bei den Inserts ist. Da ist React so ein bisschen lahm. Ja, und das gibt es jetzt bei Cassandra. Gut. Wie erwähnt, habe ich da mit meinem nächsten Thema, falls keiner mehr was zu sagen hat.
Ich muss ja sagen, ich finde die Präsentation großartig. Ich finde die Slides lustig. Der baut Memes ein. Der Mann, der hat bestimmt Humor und der weiß, was er tut, weil er versteht das Internet. So,
der erinnert mich an mich.
Ja. Nee, es ist halt krass, dass der das machen kann, weil ich habe das mal in einer Präsentation an der Uni irgendwie gemacht, irgendwie so überall Katzenbilder eingebaut.
Ja.
Alle Leute waren sehr verwirrt, warum denn da Katzen in der Präsentation sind.
Ich bin da tatsächlich später mit noch anderen Leuten im selben Raum gesessen und habe gehört, wie sich Menschen darüber aufgeregt haben, dass du dich erdreistet hast, in einer benoteten Präsentation Katzenbilder einzubauen.
Oh, was? Oh. Gab eine Eins, war okay.
Wegen den Katzenbildern.
Wahrscheinlich deswegen. Nee, sie waren auch thematisch, die Katzenbilder. Also ich habe echt nur so, keine Ahnung, yes. HTML cannot do this und die ganzen guten Bilder halt.
Ja, schön, ja.
Also war echt, war gut.
Und muss ich in meine nächste Präsentation auch einbauen.
Mehr.
Wobei, da gibt es mehr Rage-Faces.
Richtig. Rage, das wäre natürlich schön.
Ja, es geht um die
Packstation. Ich finde das ein bisschen wenig, ist Darth Vader mit einem Sombrero. Das ist einfach eine Folie, wo du einfach hast, this is Darth Vader wearing a sombrero. And for the next topic, einfach da mal so weitermachen.
Ja, genau. Wenn du einfach den Cut nicht gut hinbekommst, mach einfach das Vader mit einem Sombrero.
Richtig, ja. Da sollst du einen Boss-Key geben, dass du dann statt Leertaste einfach B drückst und dann geht er automatisch zu der Darth Vader-Slide.
Oder
und dann kannst du Leertaste und dann kommt wieder die nächste, die normalerweise da wäre.
Ja. In related news, not.
Richtig. genau. Als nächstes, ich bin ja nicht nur auf diesem NoSQL-Dingens hängen geblieben, sondern ich bin auch noch irgendwie so einer dieser Ruby-Programmierer und auch in der glücklichen Lage, dafür Geld zu bekommen, dass ich es den ganzen Tag mache. Und da gibt es jetzt eine der vielen Ruby-VMs, da gibt es ja MRI, die 1.8-Version, dann YARF, die 1.9er und dann gibt es im Grunde noch JRuby und Rubinius als große. Und
sind Rubinius die eigentlich gut miteinander so austauschbar? Weil ja. Ich hatte da jetzt schon ein paar Mal Probleme, dass er gesagt hat, ja, du brauchst aber die alte Ruby-Version.
Es gab von 1.8 auf 1.9, also das sind erstmal, die VMs sind austauschbar, es gab Syntaxänderungen von 1.8 auf 1.9.
Ja, das sagt halt bei
Python, genau, bei Python 3000, stimmt.
Ja, bei Python 3 und deswegen wird es auch keiner haben.
Richtig, gerade. Nee, bei Ruby 1.9, die Syntaxänderung, also im Grunde hast du nirgendwo mehr Probleme. Ich kenne nur eine Software, die nicht auf 1.9 läuft, aber sonst echt, die Änderung war noch nicht groß. Puppet.
Oh, ja.
Ja,
also aber, ich hatte da letztens irgendwie sowas, aber ich weiß es auch nicht mehr.
Ja,
und dann hat er gesagt, geht nicht, ist verboten, weil irgendwie 8.
Ja, 1.8 ist alt, sollte keiner mehr verwenden, ist irgendwie 6 Jahre alt.
Ja, 1.8 ist halt tatsächlich schon technisch gesehen, war damals schon, als es aktuell war, eigentlich noch technisch veraltet.
Und Rubinius ist Ruby in Ruby, also er hat einen schlanken C++-Kernel, der so ein bisschen die Low-Level-Geschwindigkeitsgeschichte macht und die ganze, zum Beispiel die ganze Standard-Library ist in Ruby selber geschrieben.
Das heißt wie PyPy.
Genau, wie Piper ähnlich, was halt das Debuggen zum Beispiel total gut macht, weil wenn es irgendwo bei dir im Hash rappelt, so quasi, dann kannst du mal reinschauen und musst nicht C lesen und kriegst dann wenig Krätze.
Ist tatsächlich auch großartig, wenn man wenn man mal gucken will, wie man so Standard-Ruby-Klassen implementiert. Hm? Ich habe das zum Beispiel benutzt, ich habe vor ein paar Jahren mal so eine Präsentation über so Implementierungspatterns in Ruby gehalten. Und habe da mal so ein bisschen mir die Standardbibliothek angeguckt, was es da so Sachen gibt. Und im normalen Ruby MRI, also dem normalen C geschriebenen, da ist das halt auch in C implementiert, so die Standardbibliothek. Macht nicht so viel Spaß, das Zeug dann da so rauszufrickeln. Und dann habe ich einfach Rubinius genommen, habe mir die Klassen rausgesucht und war glücklich, weil das tatsächlich das ist, was man dann will. Das ist einfach plain Ruby, so wie man sich es vorstellt und es funktioniert.
Und das Krasse ist auch, wenn die VM dann nur ein bisschen schneller wird, werden automatisch alle Standardbibliotheken ein bisschen schneller. Ja. Macht natürlich auch Spaß, wenn du dann nicht jede Implementation selber von Hand optimieren musst, sondern einfach nur mal die VM extrem optimieren. Genau, und die haben die Version 2.0, die Developer Preview 2.0 rausgebracht und sie haben das Global Interpreter Lock gekickt.
Oh.
Wow, und die benutzen auch echte Threads. Das war immer im Ruby ein bisschen, oder in vielen Sprachen ist so ein bisschen ein Problem. Python, soweit ich weiß, auch.
Python haben auch den GIL, aber da gibt es ja ganz viele Sachen, die man da machen kann.
Ja, genau. Python hat sogar eine sehr komische, da sage ich gleich noch was dazu. Ist total lustig. Und auf jeden Fall, der 2.0-Version kannst du jetzt einen Thread starten und einen zweiten Thread starten und die laufen wirklich parallel.
Ja. Mhm.
Und da blockiert der eine nicht das komplette System und der andere nicht und das war...
Also man hat da ja bei so virtuellen Maschinen normalerweise immer so die Option, benutzt man irgendwie 1 zu 1 oder N zu M Threading. Was ist denn das jetzt? Also startet die VM für jeden normalen Thread, den du so aufmachst, einen eigenen Betriebssystem-Thread oder wird das nochmal... so abstrahiert, dass halt, okay.
Es ist ein echter normaler Thread, der dann vom Betriebssystem auch gescheduled wird und alles.
Ja.
Das war zum Beispiel in 1.8 immer so ein Riesenproblem, dass die Timeout-Library. Was die Timeout-Library macht in Ruby, ist ganz interessant. Die startet zwei Threads. Ein Thread schläft, einfach mal ein Sleep, solange wie du sagst halt danach Timeout und killt dann den anderen Thread.
Mhm.
Der andere Thread ist dein Programmcode und wenn der zu Ende ist, killt er die Timeout-Library. Also den Timeout-Thread.
Mhm. Watchdog. Bedeutet,
quasi ja, genau. Also die sollte dein Code fertig sein, bevor der Timeout fertig ist. Mhm. Beendet sich alles schön. Wenn nicht, beendet der Timeout deinen Code. Das Problem ist natürlich, wenn dein Code einen Systemcall macht in Ruby, dann läuft auf der einen Seite die Timeout-Bibliothek, du machst einen Systemcall, bedeutet, dein komplettes Thread-Geraffel wird einfach mal schlafen gelegt, weil in Ruby halt keine echten Threads genutzt wurden, beziehungsweise die wurden alle gelockt über so einen Gil. Und dann kam der Timeout nie, solange dein Systemzeug noch da lief. Bedeutet, in Ruby 1.8 ist die Timeout-Bibliothek einfach mal total kaputt.
Ja.
Und da gibt es dann irgendwie Libraries, die das dann über Signals machen. Das funktioniert dann wieder, ist aber nicht so, was heißt, es geht, also ja, aber macht dann zum Beispiel MySQL kaputt, weil MySQL auch Sachen mit Signals macht und alles Signals sehr komisch. Sollte man verbieten.
Ja, Signals sind echt.
Signals sind super cool.
Echt?
Ich liebe Signals.
Ja, okay, Signals sind Enterprise.
Wenn du zum Beispiel tinkerst, dann hast du da Signals und dann macht das Ding einfach das Richtige, egal wo du gerade bist.
Richtig. So wie globale Variablen, das ist einfach das Beste, wo gibt, weil du da überall drauf reinkloppen kannst.
Dem Besten, wo gibt mit Go-To-Statements.
Ja.
Oh. Ja, Lua hat jetzt auch.
Lua-Version hat GoTo, endlich.
Aber ja, Lua hat GoTo, jetzt ist es Enterprise.
Jetzt ist Enterprise genug.
Ja, die wollen nämlich PHP gleich ziehen.
Also ich stehe total auf Signals, weil man da so komplexe Funktionalität relativ leicht implementieren kann. Also wenn du jetzt irgendwie ein Stück Code hast und dann willst du, okay, wenn ich will jetzt einfach mal kurz alles ausgeben, was jetzt gerade in den Variablen steht, dann machst du da einfach ein Signal für. Zum Beispiel ein SigHub oder SigInt oder ein Sig, was weiß ich. SigUser 1 und 2 wird bei Linux gerne benutzt. Und dann gibt es das halt aus, was es gerade macht. Und das ist schon echt nett. Da muss man nicht extra irgendwie noch ein Socket aufmachen und da kann man dann da irgendwie ein Query Language gegen sprechen, sondern du willst du willst jetzt nur eine diese Funktionalität bereitstellen. Und dafür funktioniert es echt gut. Es halt, sagt halt das nicht, auch wenn es tut, aber passiert.
Ja, genau.
Auf jeden Fall. Also in Sachen Signals und SigUser 2 kann ich nur empfehlen, wenn jemand DD benutzt und damit Platten klont und mal gucken will. Also DD gibt ja normalerweise nichts von sich, weil das ist Enterprise. Das macht einfach so lange, bis es fertig ist.
Ja.
Wenn es immer funktioniert, gibt es auch keinen Grund zu.
Ja, aber wenn man mal wissen will, wie schnell DD schreibt und wie viel es schon geschrieben hat und wie lange es noch dauert vielleicht, dann kann man das mit einem kill-user 2
was? Nee, user 1, user 2 tötet's.
Ah, genau, kill-user 1 und dann die Prozess-ID von dem DD-Befehl und dann zeigt.
TKDD.
Ja, und dann zeigt er praktisch den aktuellen Status an, mit wie viel Megabyte. Also das, was er normalerweise anzeigt, wenn er fertig ist, zeigt er dann so währenddessen an.
Ja, das ist cool.
Das ist echt ganz praktisch. Dann kann man, ich habe dann immer so in der Screen-Session auf der einen Shell eine Endlosschleife, die ganze Zeit kill-user 1 macht und auf der anderen Shell dann halt den DD laufen, wo dann halt die Sachen ausgegeben werden. Das ist echt ganz praktisch.
Genau, also dafür ist es tatsächlich das Richtige. Dafür ist das, was du eigentlich haben willst. Also je nachdem, was der Use Case ist, passt es oder passt es halt überhaupt nicht. Das ist halt eine super beschissene Idee. Das gibt es natürlich auch.
Naja. Aber ja Ruby.
Genau, Ruby News 2.0 gibt es jetzt, also neben JRuby, die zweite VM, die den Gil nicht mehr hat. Was bei, genau, Python wollte ich auch noch sagen. Also, das war es im Grunde. Auch viel mehr haben sie nicht. Haben sie noch irgendwie 450 weitere Commits und Zeug, wie Ruby 1.9 und Windows Support hinzugefügt und schieß mich tot. Bei Python ist ganz lustig. Das ist ja so randomized, wie der zwischen den Threads hin und her wechselt. Das ist total grandios.
Bonus.
Also die Special. Die haben da echt keinen Scheduler, sondern die haben echt einen Randomizer, der einfach irgendwas nimmt.
Das ist der Brainfuck-Scheduler.
Und das Krasse ist, die... Quatsch, das war was anderes. Die verwenden für Exceptions für Iteratoren, aber ist egal.
Also wenn man da rum will, dann kann man zum Beispiel das Pooling benutzen, wo er dann tatsächlich neue Prozesse spawnt und die danach dann wieder zusammen.
Der hält sich dann praktisch einen Prozesspool und tut einfach zwischen denen immer wechseln und da die Jobs verteilen. Das geht natürlich
auch. Das ist tatsächlich relativ einfach implementiert. Und wenn man halt um diesen ganzen Gil rum will und das nur schnell haben will, dann ist das, denke ich, das Richtige. Also das, ich habe es schon mal so benutzt, deswegen passt es. Muss gut sein.
Genau.
Aber es hat auch ein paar Quirks, also kann man.
Richtig. Gut.
Ja, Mike, ich habe gehört, es gibt neue Security. Moment, das war was anderes.
Falsche Anmoderation.
Es gab von Paul Irish was Neues. Ja. Paul Irish ist super. Paul Irish ist, was macht denn eigentlich bei Mozilla, glaube ich, irgendwie?
Nee, Paul Irish arbeitet, soweit ich weiß, bei Google.
Ach so, haben sie den geschnappt. Ach so, stimmt, klar, er hat mal da irgendwie noch, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er so ein Webmensch, der sich mit diesen ganzen HTML5 auskennt, hat die wunderschönste Homepage, wo man in der Seitenleiste von seinem Blog wunderschöne Sachen malen kann, die immer gut aussehen. Deswegen alle mal draufgehen und in der Seitenleiste mit der Maus rumfahren. Der gibt einem eine Introduction von der Google I.O., die Introduction zu den Google Chrome Developer Tools, 45 Minuten, wo der echt mal reinhaut. Ja. Und da sind ja coole Sachen drin, wusste ich gar nicht. Die machen zum Beispiel so Sachen wie, du kannst CSS live bearbeiten im Inspector, was nett ist. Und die versionieren deine Changes im Debugging-Tool automatisch, dass du dann irgendwas machen kannst und sagst so, ah, Mist, vielleicht noch die Änderung vor 5 Minuten hätte nicht sein müssen, ich gehe da lieber wieder zurück. Und du kannst echt vor und zurück und der zeigt dir alles von, keine Ahnung, wie du deine Timeline anschaust, um rauszufinden, was langsam ist, deine Scripts debuggen, DOM und Event-Listener Breakpoints setzen und eine echt super Einführung in die Chrome-Developer-Tools. Gerade auch für Leute, die einfach Firebug gern benutzen oder die Safari-Developer-Tools, die irgendwie im Grunde die ähnlichen sind.
Also das sind WebKit. Genau die gleichen. Also genau. Das ist der WebKit-Developer.
Genau, für die lohnt es sich mal auf jeden Fall, das anzuschauen. Also als Firebug-Alternative echt super geeignet in der Zwischenzeit. Also die sind echt krass drauf. Mhm. Haben, was hatten sie denn noch alles?
Ein super JavaScript-Debugging haben sie.
Genau, richtig. Du konntest da erstmal auf der Konsole deine Objekte so live inspizieren und Sachen aufklappen, nur wenn du deinem Source irgendwas eingibst. Also echt richtig cooles Zeug, was die da für Entwickler anbieten. Und gerade für so einen angehenden Webentwickler auf jeden Fall eine super Sache, um rauszufinden, warum irgendwas nicht funktioniert. Und große Empfehlung, das Paul Irish Intro zu den Chrome Dev Tools. Und bei Chrome hat sich noch was getan, Fleidi, ne?
Ich wollte zuerst noch was
zu eine neue Versionsnummer.
Ich wollte zuerst noch was zu Paul Irish sagen. Den kennt man vielleicht auch von dem HTML5 Boilerplate.
Ja,
richtig. Das ist auch ein Projekt, was der gemacht hat, was ich auch immer mal wieder empfehlen kann, weil das ist einfach ziemlich cool. Also ist einfach so ein Snippet mit einer CSS, JavaScript, mit ein paar JavaScript-Bibliotheken und halt eben HTML5-Code, der schon mal so eine Struktur für eine HTML5-fähige Webseite vorgibt. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber bei Chrome hat sich auch was getan. Da gibt es jetzt nämlich im Chrome Developer Blog einen coolen Artikel, der sich um neue Security Features kümmert. Und da wurden anderem so Dinge, die ich überhaupt nicht wusste, zum Beispiel schon in Chrome 11 wurden starke Zufallszahlengeneratoren in Chrome eingebaut. Ist unter window.crypto.getRandomValues erreichbar. Finde ich echt gut.
Achso, wo du von JavaScript drauf aus zugreifen
kannst. Genau, weil dieses math.random, das ist irgendwie, das haben sie 1995 oder so von, ich glaube, von normalen Java kopiert und das ist halt allerdings nicht so besonders random.
Pseudo-random halt, ja.
Genauso
gibt es dann eh alles pseudo-random.
Ja, aber halt so noch weniger Zufall.
Gut, und da müsstest du jetzt halt im JavaScript abfragen, ob dieses Ding zur Verfügung steht, ob das defined ist und wenn ja, kannst du benutzen, wenn nicht, musst du halt irgendwie dann.
Genau, dann müssen wir, oder wenn man halt
eine Library benutzt, die das
macht. Ja, wenn man standardmäßig bloß vielleicht, keine Ahnung, im Chrome Web Store für den Chrome selber Applikationen schreibt oder Extensions für den Chrome, da kann man das ja auch klar, alles nutzen.
Cool, stimmt.
Genau, dann gibt es jetzt noch coolere neue HTTPS Preferences, indem man zum Beispiel auch so einstellen kann, wie versucht standardmäßig auf jede Webseite mit HTTPS drauf zu gehen und so, wenn es das angeboten wird. Finde ich auch ganz cool. Dann haben sie diese Content Security Policy, die von Firefox 4 eingeführt wurde. Wollen sie mit Chromium 13 implementieren.
Mhm. Wobei 13 ist ja, was war es? Also da gibt es ja die drei Versionen, die sie haben, die Nightly, die Developer und die Stable haben ja 11, 12, 13, glaube ich, ne?
Nee, gerade die aktuelle Stable ist 12.
12.
Ja, also ich glaube, die Developer müsste dann 13 sein.
Genau.
Also und dann die Canary, das wird dann wahrscheinlich 14 sein.
Genau.
Auf jeden Fall gibt es da auch noch gegen einen Angriff, den Felix, glaube ich, mal vorgestellt hat, dieses Self-Cross-Site-Scripting und so weiter, das haben sie jetzt da auch Fixes für eingebaut und so weiter. Und sie suchen auch noch Mitarbeiter, die im Chrome-Security-Team mitarbeiten. Also den Artikel kann man sich mal durchlesen. Ich finde, das ist durchaus interessant, was sich da jetzt auch im Sicherheitsbereich da tut. Jo, cool. Das wäre es dann in Sachen Chrome.
Richtig. Und dann mein letzter Beitrag quasi. Couchbase, quasi der Fork von CouchDB.
Nee, das sind ja die CouchDB-Entwickler, die haben das gemerged mit Membase.
Ja, aber nichts gemerged wirklich. Also das ist nach wie vor noch Couch, also ohne Code von Membase. Das ist nur so, theoretisch wollen die irgendwie zusammenarbeiten.
Ach so, das haben die noch gar nicht gemacht.
Nee, das ist gar nichts neu. Das haben sie nur umbenannt und sieht genau gleich aus. Nee,
ich hab da nämlich vor einer Weile ein Interview gehört, dass die praktisch dieses verteilte Membase-Geraffels an Couch.db anklemmen wollen und da das zusammenmergen wollen.
Aber Vaporware noch. Also sie wollen es, ja, aber da hat sich nichts getan. Aber sie haben Performance rausgeholt ohne Ende. Also sie bieten jetzt erstmal bei Couch.db oder wie es jetzt heißt, Couchbase, dann halt erstmal eine Kompression an, eine Datenkompression. Und das war bei Couch.db echt immer ein bisschen nervig. Die Daten waren ziemlich groß auf Platte, im Gegensatz zu so allem anderen, was man so kannte. Und sie bieten jetzt zum Beispiel Google Snappy an, diese sauschnelle Datenkompression, die einfach, keine Ahnung, dann halt 20% oder 30% Speicher spart, aber halt nicht so viel CPU-Frist dabei. Und haben sie auch irgendwie Deflate von der Zlib genommen. Das ist schon mal cool. Sie haben asynchrone Filewrites und Pipapo und haben performance-technisch echt krass was rausgeholt. Also da freue ich mich schon drauf, das mal zu testen. Die haben im Gegensatz zur alten Couchbase-Version echt teilweise 100%ige Steigerungen, was einfach File-Document-Insertion angeht. So mit ganz normale Größe 2,5 Kilobyte Dokumente sind die halt echt von 30.000 pro Sekunde auf 60.000 pro Sekunde hochgegangen. Oder nee, andersrum. Pro 100.000 haben sie 30 Sekunden, bla bla bla. Viel schnell, gut.
Mehr Energie.
Mehr Energie,
mehr schnell.
Genau. Nach wie vor immer noch ein Nachteil, dass die Couch.db immer noch Compaction braucht. Bedeutet, wenn du zu viele Änderungen machst, dann musst du irgendwann mal sagen, jetzt räum mal auf, musst du selber anstoßen quasi. Und dann wird dein Server ganz langsam und es dauert dann sehr lange und braucht den doppelten Speicherplatz, den die Datenbank normalerweise braucht. Und ja, also für viele Big Data-Geschichten ist das leider ein bisschen unschick, aber dafür viel schneller und was auch wirklich schneller jetzt gehen soll, ist Indexe erstellen, was vielleicht interessant werden könnte. Ja, mal wieder NoSQL News, jetzt geschickt gesplittet über die gesamte Sendung.
Sagen wir mal wieder ein Häppchen füttern.
Richtig. Genau, wo
ist alles so. Bis die Leute es mögen einfach.
Genau, ja. Wo jetzt alles so toll war. Gibt es vielleicht irgendwas, was nicht so toll war? Hades, Atan und Atan 2.
Ja, mein aktuelles Mimimi der Woche, was auch aktuell wirklich das Mimimi der Woche ist. Und es passiert mir immer wieder. Es gibt da nämlich in der. Nein, nicht ganz Satan. Oh. Es ist tatsächlich die Standard-Library-Funktion Atan und Atan 2, beide berechnet in Arcus Tangens.
Ah, okay.
Standard-Library von was?
POSIX.
Ah, also C.
Oh, ja, POSIX. Genau. Ja. Und ja, ab und zu braucht man das halt und gerade speziell für den Fall, dass man zwischen zwei Vektoren irgendwie den Winkel berechnen will, dann braucht man den Arcus Tangens. Also in den Formeln steht der Arcus Tangens drin, hat nur den kleinen Manko, dass die Atan-Funktion dir nicht sagt, in welchem Quadrant des Koordinatensystems du dich gerade befindest. Mhm. Und dazu brauchst du die, genau, das ist relevant, Katan 2. Da brauchst du die Atan 2, die dann zwei Parameter nimmt in Form y durch x und die macht dann einfach das Richtige. Und wenn du halt in deinem Code schon ewig das nicht mehr gemacht hast, nimm sie natürlich standardmäßig, ich nehme dann immer standardmäßig die Atan-Funktion ohne 2 und wundere mich dann, warum komische Dinge rauskommen. Braucht dann eine Weile, bis ich darauf komme und dann findet man mein Gesicht auf ragefaces.com oder sowas. Mm. Habe ich heute auch eine Seite gefunden, super geil.
Ragefaces.com.
Ja, es gibt.
Rageface.de.
Ich glaube, ragefay.ce.
Ah,
oder so. Rageface.es.
Ja, genau.
Da gibt es die relevanten Gesichtsausdrücke. Und ja, also man will einfach Atan 2 benutzen, wenn man irgendwas mit Vektoren macht und wissen will, in welche Richtung irgendwie was ist und nicht nur ein plus minus 100 oder 90 Grad hat.
Besser ist das.
Ja, das ist mein Mimimi der Woche, weil das ist einfach scheiße. Mhm.
Tja. Gut, kaputt zensierte Spiele hatten wir ja schon besprochen.
Richtig.
Ja.
FH-WLAN-Login-Seite. Aha.
Ich glaube, das ist ja auch schon mal passiert, oder?
Das passiert mir sicher ständig, ja.
Ich hatte ja bis vor einer Weile, bis ich dann mal irgendwie so Cloud-Dienste, um meine Bookmarks zu verwalten, genutzt habe, immer so dieses, ich habe Artikel, die ich mal lesen wollte, einfach in offenen Tabs gelassen.
Ah, ja.
Mike, weiß jetzt, worauf ich raus will. In meiner Hochschule haben wir da so ein tolles WLAN und da gibt es dann irgendwie so ein Zwangs-VPN. Das Lustige an diesem WLAN ist, das ist ja eigentlich gar kein Problem, das funktioniert. Wir haben ja da alle VPN-Zugang und so weiter. Aber wenn man da seinen Browser aufmacht und man hat noch sich nicht ins VPN eingeloggt, dann kommt da so eine lustige Login-Seite, die dann anstatt aller offenen Tabs angezeigt wird. Und dann kann man auch nicht mehr, also ich weiß nicht warum, aber dann kann man auch nicht mehr zurückgehen und man kann auch nicht mehr irgendwie die Tabs wiederherstellen, sondern die sind dann einfach weg
alle
mit dieser Login-Seite
versaut. Ja, das versaut. Ist doch relevant.
Das liegt daran, dass, also wie das gemacht wird, ist, dass die einfach, du bist im unverschlüsselten WLAN.
Genau.
Und dann werden die HTTP-Requests abgefangen aus dem unverschlüsselten WLAN und umgebogen auf die Bitte-Einloggen Seite.
Und damit Leute, noch die URL umgedreht und ja.
Ja, richtig, damit Leute, die BWL studieren, kapieren, dass sie nicht im Internet sind.
Ja.
Sondern,
ich finde das richtig. Ja, jedenfalls hat mir das schon oft meine ganzen offenen Tabs zerstört und was ich dagegen mache, das erzähle ich dann später.
Keine offenen Tabs haben.
Ja.
Verrückt.
Also, richtig. Ja, aber man muss ja mit den Tabs irgendwo, mit den Links und so irgendwie.
Ja, zum Beispiel Bookmarks.
Richtig. Felix, wenn ich Hüpp-Ucksack. Was denkst du?
Schmerzen, unendlicher Schmerz.
Sehr gut.
Und Enterprise.
Warum? Warum verursacht die Enterprise bei dir unglaublichen Schmerz?
HP Unix. Das ist ein Unix, wie zum Beispiel auch Sun Solaris, was ungefähr in die gleiche Richtung fällt.
Also ich hatte da früher meine Erfahrungen mit AIX.
AIX, genau.
Das ist genauso. Das ist das Enterprise Unix von IBM und deins ist halt von HP.
Ja, und das macht es tatsächlich nicht besser. Also richtig. Man denkt ja, HP, ja, die machen ja coole Computer und alles. Und dann machen sie auch Unix. Aber das macht dann tatsächlich keinen Spaß mehr. Ich verstehe nicht, warum man das jemals überhaupt einsetzen sollte. Außer, dass es nur auf Itanium 2 und so Kram läuft.
Tja.
Ja, warum man sowas schon kauft, so eine Hardware schon kauft, wo dann nur Scheiße drauf läuft. Da gibt es viele große Unternehmen, die das tatsächlich einsetzen und verwenden und irgendwie sich unendliche Schmerzen mit antun, weil es halt keiner so wirklich benutzen kann, weil die halt immer wieder alles selber gemacht haben und den Rest einfach nicht genommen haben, was zum Beispiel cool ist. Zum Beispiel, du hast als Base Utils, du startest in eine Corn Shell rein.
Mhm.
Und die Bash muss tatsächlich nachinstalliert werden.
Ja. So, das ist tatsächlich auch Standard. Also auf AIX war das damals auch so, da musste man dann noch mit Z-OVI und so weiter benutzen, um dann mit Vim-Shortcuts durch seine History steppen zu können, weil es einfach keine Auto-Completion und keinen Cursor-Tasten und sonst was gibt.
Ja, und genau, also was dann so gibt, man hat jetzt das Problem, oder man hat jetzt die Sache, man hat irgendwie einen Webserver und dann hat man HP Unix. Und was macht man da, um die Webseite von dem Webserver zu laden? Mein Pick der Woche benutzen? Telnet. Man benutzt Telnet und schreibt den HTTP-Request selber. Und zwar mit get / HTTP 1.1 2 Enter und bekommt dann die Webseite tatsächlich auf die Shell zurück.
Das ist schon Enterprise, ne?
Das ist auf jeden Fall Enterprise.
Also mit sowas habe ich tatsächlich früher so einfache Monitoring-Skripte geschrieben.
Das ist... Ja. Also das Coole ist ja an Telnet, es kann diesen Telnet-Handshake, den man nicht mehr benutzt, weil Telnet halt super kaputt und alt ist, aber es kann auch einfach ein Socket aufmachen und da Kram reinschreiben.
Genau.
Ja.
Also wir reden jetzt hier vom Konsolenbefehl Telnet, der eigentlich auch nur so eine Socket-Shell ist.
Genau, aber er kann auch Telnet. Also
aber Telnet möchte man nicht. Man möchte ja eine Socket-Shell.
Ja, eigentlich will man das, genau.
Ja.
Und genau, das ist mein erster Pick der Woche, Telnet. Was unter HP Unix tatsächlich standardmäßig dabei ist.
Oh.
Ja.
Das ist sogar auf Windows drauf, das funktioniert auch da.
Ja. Ich glaube, auf Ubuntu ist es nicht dabei.
Was?
Nee.
Echt?
Einige Distributionen haben es zumindest nicht.
Aber da ist wenigstens Wget.
Ja, weil die Leute nicht curl-o eingeben können.
Nee, weil die Leute kein curl installiert haben.
Oh,
weil curl tatsächlich nicht standardmäßig dabei ist, im Gegensatz zu
Wget. Bei macOS schon, erstaunlicherweise. Echt? Aber da ist kein Wget.
Ja. Das macht ja keinen Sinn, weil Wget ist GNU-Utils und bestimmt auch POSIX und alles.
Curl ist curl.
Ja. Ja, also aber curl muss man tatsächlich meistens nachinstallieren, also in allen normalen Linuxen. Und unter HP Unix gibt es einfach gar nicht, außer du baust es dir selber. Und wenn du halt keinen Compiler hast, dann baust du es dir halt nicht. Und benutzt
dafür. Oder übersetzt halt von Hand.
Genau, von Hand. Oder einfach so. Pixel
Bits schreiben. Einfach Bits schreiben. Einfach mal.
Aber genau. Wo wir gerade beim Rummotzen waren, ich habe auch noch ein kleines Mimimi. Ich musste nämlich gerade auf diesem Senderechner Vim nachinstallieren. Ingo, es kann nicht sein, dass man einen Linux-Rechner aufsetzt und da ist kein Vim drauf. Nein, das tut man nicht.
Doch, bei HP Linux gibt es auch nur VI. Aber da gibt es VI. Und da war
aber
ich
es
auch
gibt
echt,
VI.
Da war ich echt, echt glücklich drüber, dass ich wenigstens VI hatte und nicht irgendwie ein Ad.
Nee, du kriegst ein Z und dann machst du es bitte im Streaming-Modus.
Ja, also Z gibt es ja auch immer dabei, was ich auch gut finde tatsächlich. Also es gibt zwei, drei Sachen, die funktionieren halt ein bisschen anders, aber sie funktionieren wenigstens überhaupt.
Richtig.
Und man freut sich dann, wenn man nichts hat, über jedes kleine Fitzchen, was man dann doch benutzen kann.
Ja, das Org also, und Z und dann dachte ich, ja, dann kann ich mir alles andere zusammenpeifen. Ja, Org
weiß ich gar nicht, habe ich tatsächlich gar nicht benutzt.
Ja, aber Org müsste standardmäßig auch dabei sein.
Ja, ist vielleicht auch dabei, aber das kann dann halt wieder nur die Hälfte. Also bei ganz viel bei HP Unix und bei diesen Enterprise-Kram gibt's halt, hast du Tools und die können ungefähr die Hälfte von dem, was so ein Linux.
Ja, leider haben wir den Regular Expression Support für Z nicht integriert.
Du kannst aber Zeichen ersetzen.
Aber anders. Ein wenig anders.
Ein wenig. Und ja, du hast ja auch keine Extended Regex, natürlich nicht. Ich
meine, ja, du könntest Zeichen angeben, das ersetzt wird und das wird dann durch X ersetzt.
Zum Beispiel ein A.
Richtig, es ist hardcodiert, weil es ja Enterprise.
Aber
ja,
alles wird durch HPUX ersetzt.
Nein, verdammt, One Weakness.
Richtig. Und so hat sich das dann durch alle... Genau. Alle Marketingbroschüren durchgeschlängelt, weil sie irgendwann mal über HPUX liefen und dann wieder rauskamen.
Aber was super ist, SCP für sowas, dann macht man es woanders und schreibt es dann nur noch rüber in der Duet-File.
Ja, stand wenigstens irgendwie so eine Skriptsprache drauf, die man so vielleicht benutzen könnte. Nein, ich meine, zur Not könnte man ja auch noch was in Perl bauen oder so.
Ein Perl ist drauf.
Ja, könnte ich auch in Perl benutzen
können. Nee.
Perl 3 aber.
Perl
2.
Perl irgendwas. Und ich habe es mir tatsächlich nicht angeguckt, weil ich... das, was ich gemacht habe, in Shell relativ gut schreiben konnte tatsächlich.
Okay,
cool. Und dann, und bei Perl musst du ja auch den Kram nachinstallieren und den hast du ja natürlich alles nicht. Stimmt. Das geht natürlich nicht.
Ja.
Und deswegen Tenet als Pick der Woche und Mimi der Woche ab Unix.
Traurig, traurig.
Ja.
Ja, wenn wir wieder zu was Schönem kommen wollen, der Lesefu, was gibt's denn zu lesen? Flydi, du hast Git gelernt und hattest Aha-Momente, oder? Kennst du jemanden, der Git gelernt hat, einen Aha-Moment hatte?
Ich habe hier diesen Artikel auf betterexplained.com gefunden. Da geht es um Aha-Momente beim Umgang mit Git. Mhm. Und der vergleicht das Ganze dann irgendwie mit Ordnern im Dateisystem und so weiter, die man einfach so, in die man wechseln kann und die man hin und her kopieren kann. Und da wird einem auch mal vieles klarer. Ich glaube, wenn man da als Einsteiger jetzt hier Git benutzt, da sind auch extrem viele andere gute Artikel verlinkt, wo man ein bisschen tiefer reinsteigen kann, wenn einem das interessiert. Und deshalb habe ich das jetzt mal rausgesucht. Also wenn man mal Git lernen will oder eine Seite haben will, auf der auch noch viele andere Artikel zu Git verlinkt sind, die man vielleicht noch nicht kennt, dann kann man sich das durchaus mal angucken. Mhm.
Da gab es gerade diese Ordner-Metapher, kenne ich aus irgendeinem Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Hansel Minutes gab es mal was, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist auch eine echt, echt schöne Metapher, wie das dann Leute erklären, wie das im Grunde eigentlich nur, stell dir mal vor, du willst Dateien speichern und blablabla und kannst dann echt vom Dateisystem, das jeder kennt, sowas wie Git kommen und alles mit logischen Schlussfolgerungen.
Total gut. Und ich meine, das sind halt auch noch so Sachen wie das Pro-Git-Buch als Webversion, als E-Book verlinkt, irgendwelche Git-Tutorials, Cheat-Sheets, die man sich ausdrucken kann, irgendwie Modelle für Git-Branching-Models, die man einsetzen kann, wenn man irgendwie viel mit Git entwickelt und wie GUIs funktionieren da kann man sich einfach mal durchwühlen, da ist sehr viel reichhaltiges Zeug zu Git dabei.
Mhm. Cool, lohnt sich auf jeden Fall, denn Git ist die Zukunft.
Ja, Git oder Mercurial?
Einfach mal sagen.
Nee, Git, einfach mal Git.
Okay,
Git. Ja, nicht Mercurial, das benutzt nur die Python-Leute.
Genau,
ich
hasse alles.
Das ist tatsächlich das Gleiche quasi.
Nee, tatsächlich funktioniert es absolut identisch. Ich habe einfach mal gedacht, so, okay, wenn es unter Git funktioniert, dann funktioniert es bestimmt genauso und das hat tatsächlich einfach so getan.
Richtig, deswegen sollte man Git verwenden, weil das ist ja eh gleich.
Deswegen kann man auch das direkt benutzen oder als Alias.
Weil wir sind ja hier offiziell auch noch so ein Linux-Podcast und Git wurde von Linux Torvalds erfunden, deshalb muss es gut sein.
Das muss automatisch super
best sein. Klar, wenn den Kernel entwickelt, ne? Dann.
Ja. Dann können die auch sowas.
Richtig. Genau, aber Also in Sachen Git und Linus Torvalds, da lohnt sich es auch mal, den Google Tech Talk von ihm anzugucken. Da rantet er sehr schön über andere Versionskontrollen.
Er rantet generell sehr schön
über alles. Aber er rantet,
wenn er was kann, dann rantet.
Ja, er rantet da echt schön über andere Versionskontrollsysteme und so macht sich über alle Benutzer von Subversion lustig, so vor der kompletten Google-Besatzung. So.
Ja, zu Recht.
Ja. Ja, wahrscheinlich 3 von denen haben Subversion erfunden.
Und voll Idioten.
Genau. Wo wir gerade bei hahaha und Open Source und Sarkasmus sind, Felix. Genau,
Open Source. Ich habe einen tollen Artikel oder eine Seite gefunden. Open Source Project Maintainer Sarcasm Response Cheat Sheet.
Das ist super. Ich lese das da gerade schon so durch und muss mich hier echt beherrschen.
Das ist so gut einfach. Ich lese jetzt keine vor und das ist jedem offen, das selber durchzulesen. Es geht darum, wie man als Open Source Project Maintainer gut sarkastisch antworten kann, wenn man beschissene Anfragen von irgendwie Leuten bekommt, wo man eigentlich keine Lust drauf hat. Mehr will ich dazu nicht verraten. Es ist unglaublich genial. Es sind wie viele Punkte? 17. Und jeder einzelne kann man auf jeden Fall auch für andere Sachen verwenden, auch wenn man kein Open Source Project Maintainer ist.
Ja, I have a master's in English.
English.
I have a master's in English.
Finde ich sehr gut.
Ja.
Ich finde den super. When I said don't do it that way, I was just making idle conversation. Der ist super.
Ja, okay. Ich habe aber nichts verraten. Das waren die anderen.
Ja.
Genau.
Es sind noch genügend da, die man dich durchlesen
noch
kann.
Noch 15.
Die sind echt super awesome.
Super genial.
Ich würde gerne unendlich Ingenieuren. Kannst
genau,
du mir da was
also
empfehlen?
Ich empfehle unendlich Ingenieuren. Es geht weniger jetzt um Technik, aber mehr um harten Science Fiction also Hard Sci-Fi im Sinne von näher an der aktuell technisch absehbaren Realität. Und Engineering Infinity ist eine sozusagen Kurzgeschichtensammlung, wo dann Kurzgeschichten von Autoren wie meinem Liebling Charles Stross, Stephen Baxter, Christian Catherine Rush und Gwyneth Jones drin sind. Und da lese ich gerade rein, bin da jetzt schon so ein Viertel durch, hab da ein paar Geschichtchen gelesen und sehr zu empfehlen.
Auch günstig, irgendwie nur 5,70 oder wenn ihr die Kindle-Edition wollt, 5,42.
Mensch, da hast du
was, ich hab die zu teure gekauft.
Da steht
zu teuer gekauft.
Da steht 42.
Ach, das ist Euro,
dahinter.
Oder?
Ja, das ist ein Euro.
Ich hab sie für $7 gekauft.
Ja, dann.
Der Dollar ist
okay. Richtig, dann genau, hast du billiger gekauft.
Viel billiger auf jeden Fall, automatisch 1000 Mal. Billiger.
Genau. Ja, das waren die Lesefuß, also ist fürs Wochenende gesorgt, wenn jemand was durchlesen will.
Ich glaube, Marc hat eh schon genug Podcasts und Blogs empfohlen.
Ja,
und so.
Genau, Lesefuß, da halte ich mich mal raus. Ich habe Picks, habe ich noch was.
Ja, es geht ja eigentlich der Trend gerade voll zum Zweitpick und du bist der Einzige, der hinterher ist.
Ja, tatsächlich.
Ah, traurig. Aber ich habe dafür was, wo ihr alle jetzt hier Lesepicks habt, habe ich auch was fürs Gemeindefußvolk, nämlich was zum Anschauen. Genau, mein Pick ist nämlich Spiegel.tv. Wenn ihr irgendwie so die Spiegel-TV-Dokus halbwegs verdauen könnt, die haben jetzt eine Webseite,
alles Flash.
Ja, es war mal schöner. Also als ich es zum ersten Mal angeschaut habe, war es schöner.
Ja, und da war es schon HTML5 und super Websocket
und jetzt alles. Flash, flasht es so auf, aber es fängt auch, wenn du es aufmachst, kommt direkt Schlacht um Stalingrad bei mir.
Ja, zu Recht, bei mir auch.
Der barbarische Krieg im Osten. Da müsst ihr nicht mal
da
mehr.
Da essen sie bestimmt Menschenfleisch.
Richtig, gerade. da musst
Was war das? Ja, aber es ist tatsächlich synchron, das läuft überall dasselbe.
Oder sehr Steine gut. Einfach.
Ja, stimmt, Steine essen sie auch gerade.
Ist aber grausam, das ist dann wie History Channel in den USA. Da laufen auch nur Zweite Weltkrieg-Dokus. Klar. Und.
Aber wir hatten ja auch nichts anderes.
Wir hatten doch nichts.
Damals.
Wir hatten nur den Zweiten Weltkrieg.
Richtig.
Damals im Zweiten Weltkrieg, da kamen doch nur Dokus im Fernsehen über den Zweiten Weltkrieg.
Richtig.
Heute habe ich erst gerade gelesen über den Ersten Weltkriegshund, der super berühmt war. Und über den Zweiten Weltkriegshund auch, aber der war nicht so berühmt.
Ja, auf jeden Fall kannst du hier echt so einfach mal. Oh, Sex und Macht. Das Bild kenne ich auch, das haben sie wohl geklaut her. Auf jeden Fall kannst du da echt, du klickst drauf und dann kommen sofort das Zeug.
Ganz viel Stalin.
Also du musst dir gar nicht großartig viel machen. Da kannst du peinliche Libido. Der Fall DSK. Also wirklich ohne irgendwie Werbung bisher habe ich keine gesehen und kommen immer so kleine Einspieler und längere Sachen. Und
Unterhaltung für das Proletariat tatsächlich.
Ja, hört sich nach dem Plan an.
Ja, nee, gibt's ich da jetzt keine Verwendung für, aber
ach, da gibt es ganz nette Dokus.
Komm. Ich finde es awesome.
Dokus. Ich finde es einfach, weil es gut ist. Je mehr Dokus sind gut, kannst du Charles und Diana, Victoria und Daniel, die ganze Königshäuser kannst du dir anschauen.
Wir können das ja mal Richtung RZ-Crew hier pluggen, weil sogar die schauen die ganze Zeit grad Dokus, während sie im RZ arbeiten.
Ja, das Ende des Atomzeitalters.
Das ist, ich sag's mal,
super.
Das Ende des Atomzeitalters, das ist sicher auch eine Doku von 89 oder sowas.
Richtig.
Ich sagte, wenn wir alles dasselbe sehen, weil es ein Livestream ist. Gerade. Das ist gerade ein Livestream.
Ja. Ja.
Das ist schon cool. Ich meine, Livestream, hey.
Nee, ich kann also nicht wirklich Livestream, cool. Aber.
Live tatsächlich. Also live ist so.
Ja, aber du kannst einfach auch auf was anderes klicken und dann.
Ja.
Kommt es auch. Aber sie haben irgendwas im Livestream, was aber nicht im Fernsehen kommt in dem Moment.
Schlacht um Stalingrad,
ja. Ja, also. Sie haben irgendwie für alle Webseiten so einen Pseudo-Livestream, weil der nur auf der Webseite kommt, also gar nicht so live ist eigentlich. Keine Ahnung.
Ja, je nachdem was. Also richtig. Live ist ja immer bis
30. Live ist eigentlich was.
Live heißt, du kannst nicht Pause machen, das ist scheiße.
5 Minuten halt.
Ja. Genau.
Auf jeden Fall. Du kannst nicht Pause machen.
Spiegel.tv. ganz nett. Ja. Schlagt euch. Wer will als nächstes?
Das Leidi, die Website-URL von deinem Pick, die sieht aus wie was man nicht haben will.
Doch. Das möchte man haben, tatsächlich.
Pinboarding.
Was macht das denn?
ResizeMyBrowser.com. Oh. Es macht, was der Name sagt. Es
funktioniert nicht. Tiling. One Weakness Tiling.
Ja. Yeah. Es macht tatsächlich, also hier im Chrome
sagt, funktioniert's bei mir auch.
Hier im Chrome sagt er, okay, ich kann jetzt hier deine Seite nicht resizen. Was ist denn da das deutsche Wort für?
Umvergrößern.
Verkleinern oder vergrößern oder in der Größe ändern.
Verbimseln, ja.
Verbimseln.
Bei mir macht er dann ein Pop-up mit genau der Größe, was eigentlich schön.
Zurückgrößen.
Zurückgrößen.
Umgrößen.
Zurückvergrößen.
Umgrößen. Umgrößen.
Umgrößen ist gut.
Umgrößen. Umgrößen.
Mhm. Genau.
Genau. Ist auf jeden Fall ganz praktisch,
wenn man
Webseiten entwickelt, dann möchte man ja auch mal gucken, wie die in anderen Browsergrößen aussehen würden. Und hier gibt es dann halt so...
In der End-User-Auflösung.
Ja, genau. Hier gibt es tatsächlich dann so Presets, wie irgendwie iPhone, irgendwelche MP3-Player, Android-Telefonen, iPad, irgendwelche MacBooks, andere Notebooks.
oder most Netbooks und some Laptops.
Genau. Finde ich gut. Genau. Und MacBook Pro 15 Inches.
Ja, genau. Ist aber das andere MacBook Pro 15 Inches mit der niedrigen Auflösung. Man kann da einfach draufklicken, der macht dann ein Pop-up auf mit genau der Größe und damit kann man dann auf seine Seite gehen und kann gucken, ob die Seite korrekt angezeigt wird in dieser Auflösung.
Richtig. Gibt es da ein Bookmarklet?
Vielleicht. Ich habe bis jetzt noch keins gesehen, aber ich finde es ganz praktisch. Also normalerweise tut er auch deinen ganzen Browser verkleinern oder vergrößern. Mein Chrome lässt es allerdings nicht zu, deshalb macht er jetzt ein Pop-up.
Ja, was ja.
Was ja auch tatsächlich richtig ist. Dann habe ich noch was Zweites. Und zwar habe ich mich jetzt gestern irgendwie bei Mike drüber beschwert, dass doch Delicious mal wieder kaputt ist. Und das hat irgendwie meine alten Bookmarks irgendwie kurzzeitig vergessen und hat irgendwie falsche Sachen dargestellt. Und es hat mich dauernd, wenn ich das Bookmarklet benutzt habe, nach meinem Username und Passwort gefragt und hat nicht akzeptiert, dass ich mich jetzt hier eingeloggt habe. Und es hat die ganze Zeit komische Dinge gemacht. Mhm. Und da hat mir der Marc Pinboard empfohlen. Und zwar ist das eine ziemlich coole Web-Applikation.
Pinboardin, oder?
Pinboard.in.
Ah, ja. Pinboardin wäre schon.
Oder cool. Pinboardin.
Wie Pinboard. Spricht
man? Pinboard.
In.
Pinboard.
Das ist im Endeffekt ähnlich wie Delicious, so einen Social Bookmarking-Dienst, bei dem man so alles, was man so im Netz findet, hinterlegen, taggen, durchsuchen und wiederfinden kann.
Wobei weniger Social ganz explizit. Also,
ja, man kann schon anderen Leuten folgen.
Der Fokus ist wohl nicht so darauf, dass irgendwie...
Und zudem hat es noch ein extrem cooles Killer-Feature, was ich die ganze Zeit schon gesucht habe. Und zwar kann es Twitter-Accounts indizieren nach Links. Und zwar passiert es mir relativ oft, ich lese irgendwie einen Artikel, denke, oh, der ist ganz gut, dann poste ich den mal nach Twitter raus, damit den andere Leute auch sehen. Und dann vergesse ich ihn wieder. Und wenn ich dann diesen Artikel später mal wieder suche, dann muss ich dann erst meine komplette Twitter-Timeline abgrasen, weil diese Twitter-Suchfunktion ja total grottig ist. und so kann ich dann automatisiert schon alles, was auf meinem Twitter-Account entweder geretweetet wurde, selber gepostet wurde oder als Favorit markiert wurde, automatisch indizieren, wenn da ein Link drin ist, dann wird er da dargestellt und der übernimmt dann tatsächlich auch die Hashtags, die man dafür setzt und schreibt noch den Tweet praktisch noch mit drunter, wenn man in dem Webinterface.
Genau. Und coole nicht nur Sache. Das, der macht das Ganze auch zum Beispiel für Instapaper. Bitte, genau. Du kannst von Instapaper dein Zeug direkt importieren lassen. Ja. Von Read It Later, Readability, Google Reader, wenn du irgendwas sharest zum Beispiel, das in deinem Google Reader RSS-Feed quasi auftauchen würde, von einem User, kannst du auch alles automatisch da reinnehmen lassen. Du kannst Bookmark-Posting per E-Mail machen, sie haben natürlich ein Bookmarklet, sie haben Browser-Extensions von irgendwelchen Leuten geschrieben, du kannst deine Favorites bei Twitter irgendwie noch aktivieren lassen, sie haben ein sehr minimales Interface, ist aber ganz ist nett angenehm, eigentlich.
Finde ich. Ja, also es reduziert sich halt aufs
sehr Wesentliche schnell alles.
Und tut, ja.
Genau, und macht, was es soll. Kannst irgendwie, ist API-kompatibel zur Delicious API V1. Also kannst auch eventuell alte Software irgendwie umbiegen auf die Pinboard-Geschichte. Fehlen ein, zwei Features. Also haben zum Beispiel, was ich mal recht nett fand an Pinboard, an Delicious, sie hatten eine Public API für die neuesten Links. Gerade wenn man Webcrawler schreibt, ist sowas ganz nett, dann kriegst du einfach, ohne irgendwie nachzuschauen, immer neue Links geschickt.
Wobei, da gibt es auch so die most popular.
Ja, aber da muss ich wieder einloggen und schieß mich tot. Aber genau, ist auf jeden Fall noch nicht komplett fertig, aber hat einen großen Teil.
Ja, also was mir tatsächlich jetzt noch fehlen würde, wäre so ein Machine Learning Algorithmus, der mir Artikel anhand von den Sachen, die ich bis jetzt gebookmarkt habe, auch empfehlen kann.
Genau.
Das hätte ich tatsächlich gerne, dass mir einfach so Empfehlungen von irgendwie so, keine Ahnung, so eine Seite mit 20 Links, die ich vielleicht interessant fände, angezeigt werden würden. So.
Dann, dann muss Google einfach Pinboard in kaufen und StumbleUp on.
Ja, und dann.
Und, richtig. Und dann kriegst du nur noch Artikel. Dann kriegst du nur noch Artikel mit Rothaarigen.
Ja. Sehr gut.
Auch.
Was ganz interessant ist, das Geschäftsmodell von denen ist, sie hassen User. Bedeutet, je mehr User sie haben, desto mehr Geld verlangen sie auch für neue User. Bedeutet, es ist so.
Ja. Hört sich ein bisschen
schlimmer an. Das kostet Geld
dafür. Da fängt es an. Also man muss dazu sagen, die verlangen Geld einmalig bei der Anmeldung, danach ist es kostenlos. Also danach hat man keine weiteren Kosten.
Du kannst,
und dieser Anfangspreis, der steigt halt mit der Anzahl ihrer Benutzer.
Das heißt, wenn sie genug Geld gemacht haben, machen sie einfach zu.
Ja, und das ist auch ganz nett. Also sie haben gemeint, irgendwann gab es ja mal so eine Slideshow von Yahoo, wo dann irgendwie hieß, ja, Delicious bringen wir irgendwann weg. Und alle haben dann sind da durchgeredet, so, ah, Delicious, meine Bookmarks. Und da hat er wohl gemeint, wären die komplett gratis gewesen, der Server wäre weg gewesen einfach, weil da so viele Leute reinkommen und alle sagen, hier, importiere mein Delicious jetzt. Und bei denen stapeln sich die Queues schon so von Leuten, wo sie einfach rate-limited werden von Yahoo und nicht mehr so importieren können. Und die haben halt gemeint, ja, aber da wir ja mehr Geld verlangen, je mehr Leute da sind, ist das gar nicht so wild, weil wir kriegen ja für jeden neuen User mehr Geld. Also du kannst einfach nach 10 neuen Usern nochmal wieder einen Server hochfahren für eine Stunde. Bedeutet, das gleicht sich alles aus. Wie teuer ist es denn gerade?
Also ich habe $9 irgendwas gezahlt.
Ja, ich habe damals für $7, glaube ich, oder so das Ganze.
Also tatsächlich ist auch so, dass die in ihren FAQs drin stehen haben, dass die das machen, um Spams vorzubeugen, weil das halt schon eine Hürde ist für Spammer, so mal ein paar Dollar auszugeben für so einen Account, weil sie sich dann halt nicht einfach ein paar tausend Accounts anlegen können.
Sie bieten, glaube ich, auch irgendwie haben sich eine Premium-Version angeboten, wo sie das Zeug dann noch archivieren?
Ja, es gibt dann noch so eine archivierbare Version, die kostet dann irgendwie $25, glaube ich.
Im Jahr dann aber.
Im Jahr,
ja. Genau, da kannst du dann aber quasi alle Links, die du hast, archivieren die für dich HTML-technisch mit Bildern und bunt. Und dann kannst du, selbst wenn die Seite weg ist, hast du das Zeug
dann noch. Ja, genau, also die tun dann praktisch die komplette Seite noch indizieren. Das ist sowas, was ich eigentlich mal programmieren wollte. Aber
ist das eigentlich schon fertig? Ich meine, hey, du machst WGET und nimmst alle deine Links
und
fertig.
Ja, klar, im Normalfall. Und du kriegst dann auch, kannst ja von denen einfach die API anzapfen. Also kannst dir selber bauen, wenn du willst.
Ja,
deswegen. Genau, wenn du $25 im Jahr, keine Ahnung. Wenn du den Bedarf hast.
Aber das ist einfach ein cooles Projekt, das selber zu machen.
Ja, ich meine, das geht, APIs haben sie ja und das ist deswegen, echt cool.
Ja. Also wie gesagt, ist für mich durchaus sinnvoll, vor allem, weil es halt tatsächlich im Gegensatz zu Delicious gerade echt funktioniert. Es gibt ein cooles Plugin für den Chrome dafür, womit ich dann meine Links hinzufügen kann. so Machine Learning-Geschichten und so wäre natürlich noch irgendwie cool, aber muss jetzt nicht unbedingt sein, hatte Delicious auch nicht. Also mir geht es eigentlich nur darum, dass ich halt meine Links schnell wegspeichere und wiederfinden kann.
Jo. Mhm. Coole Sache.
Ja. Ja, du hast ja auch eben schon erwähnt, dass der Service einen Instapaper Import hat.
Oh, richtig.
Das ist heute mein Pick. Bin ich durch Zufall gestern drüber gestolpert. Wahrscheinlich bin ich schon wieder ewig weit hinterher.
Old. Ja, so old. Wir nehmen jetzt hier dieses
Pinboard. Nein, ich habe ja auch schon zum dritten Mal hier die ZSH gepickt.
Ach so.
Nee, aber Instapaper ist recht nice bis jetzt. Also den einen Tag, den ich es benutzt habe und das eine Mal, wo ich es benutzt habe.
Mhm. Ja. Aber du weißt ja, Sachen sind alt, sobald du andere Sachen hast, die das importieren können.
Das stimmt. Allerdings ist das Feature, was mir daran gefällt, der Export nach .mobi, also E-Books, die ich auf mein Kindle laden kann.
Richtig.
Also kann ich einfach die Artikel, wenn mir irgendwas gefällt, hier so wieder Blogpost, hier auf Arbeit schnell durchgescrollt, so will ich jetzt nicht 20 Minuten lang drüber lesen, einfach Read Later anklicken. Mhm. Am Ende vom Tag gehe ich dann hin und sage Export to Mobi, schieb mir das auf mein Kindle, kann dann gemütlich irgendwie den Porzellangott anbeten und nebenher meinen Kindle lesen.
Mhm. Also ich hatte das ja auch schon mal empfohlen, was ich benutze oder was ich tatsächlich schon mal vor ein paar Monaten gepickt hatte, war der Konkurrenzdienst Read Later List. Und da gibt es eine Integration in diesem Calibre, was diese Open Source E-Book-Verwaltungssoftware für ein Kindle ist oder allgemein für E-Book-Reader, aber geht auch mit dem Kindle. Und da kann man diese Read It Later List einfach als Webservice eintragen und sagen, jetzt sync mal bitte, und dann lädt er einem auch so die letzten paar runter, wandelt es in Mobi um und synkt es auf dein Device. Das funktioniert auch ganz gut.
Also ich glaube, da gibt's muss halt auf dem Client was noch machen.
Genau.
Bei Instapaper ist ja alles automatisch und sagst dann, schick mir. Kannst aber auch sagen, schick mir jeden Freitag, wenn mehr als 10 neue Sachen geht da sind.
Ja. Da muss ich nochmal drüber schauen, weil das Runterladen war ein bisschen tedious.
Ja, aber er schickt es dann an die E-Mail-Adresse irgendwie.
Ja, da brauchst du aber dann WLAN, weil sonst kostet dich das ja was,
genau,
wenn du das
über Swissbanet bekommst. Genau, die, also @free.amazon.com oder so.
Okay.
An die Adresse wird es dann geschickt, die gibt es dann gratis und kann nur über WLAN sinken. Mhm. Aber ist ja okay. Genau.
Habe ich WLAN? Habe ich WLAN.
Richtig. Mhm. iPaper ist ein cooler Android-Client für Instapaper. Falls man mal nicht den Kindle dabei hat, sondern irgendwie
nur
das Handy in der Bahn oder so. Kommt nicht vor. Okay, gut. Na, das sollte dann. Genau, und auf dem iPhone, iPad gibt es Instapaper als echte App.
Ja, also ich benutze so, da auch die native iPhone-App für Read Later.
Genau.
Funktioniert genauso.
Ja, cool. Das ist auch so mein, synchronisiert sich bei mir alles schön durch. Wenn ich irgendwas weiß, will ich später lesen. Save nach Pinboard, dann Pinboard geht automatisch zu save nach Instapaper geht automatisch zu Pinboard. Dann habe ich da schon auch indexiert und andersrum geht es genauso. In Google wieder kann ich dann sagen, send nach Instapaper und alles synchronisiert
sich. Irgendwie synchronisiert sich das überall hin und her und es funktioniert einfach. Das ist toll.
Richtig. Ja.
So muss es sein.
Hm? Mehr
Synchronisation. Wenn es dann allerdings nicht funktioniert, habe ich heute auch über den Lulzsec Twitter-Channel eine Verlinkung gesehen auf Ragefaces. Also ragefac.es. Also wenn man sich schon immer mal aufregen wollte und da eine Bebilderung zu gesucht hat, auf der Webseite gibt es das.
Genau.
Mhm. Ja, das sind diese, auf Reddit ist es ganz beliebt, dieses was war es?
Rage Girl.
Der Rage
Girl. Ja, der Rage Girl. Ja, nee, aber das sind irgendwie, die Abkürzung ist F5, U7 oder so, weil es 5 F sind und 7 Us.
Ja, fu.
Genau. Und das
ist, das macht ja total Sinn.
Ja, dann gehst du irgendwie nach reddit.com/r/F5U7, bla bla. Genau, da gibt es Unmengen von denen. Lustigen Comics, die Zeug da drüber.
Also ich habe mich entschlossen, ich werde da auch für meine Präsentation am Samstag Ragefaces sehr ausgiebig benutzen werden müssen.
Aber du musst auch alte Memes benutzen, weil ansonsten vergisst man die und die sind trotzdem awesome.
Wollen wir den Samstag nochmal pluggen? Haben wir jetzt schon 3, 4, 5 Mal, aber können wir ja nochmal.
Plus 1. Fertig.
Plus 1. Genau, also diesen Samstag.
Ah, Google hat plus 1 Buttons.
Ja.
Wollte ich einfach mal sagen.
Ist schon eine Weile her. Jedenfalls diesen Samstag findet hier im Shack Takt der offenen Tür statt. Vortragsprogramm, Hades und ich werden unter anderem Vorträge halten, es wird PowerPoint-Karaoke geben.
Es werden Festplatten gehackt, Hacker werden hacken, wir verteidigen uns gegen Skynet oder auch nicht.
Wir kämpfen mit Skynet.
Genau.
Was haben wir noch? Karaoke gibt's mit PowerPoint.
Menschen machen lustige Dinge mit Packstationen-Karten.
Ja, nein, natürlich nicht.
Das sind ausdrücklich nur Sicherheitskopien. Das
ist genau für dich alle. Ja. Du brauchst halt mehrere, wenn du die immer vergisst zu Hause.
Ja, genau.
Hast du noch fünf.
Abends wird es eine tolle Party geben. Hoffentlich funktioniert alles.
Möglicherweise gibt es sogar Aufnahmen.
Möglicherweise gibt es Aufnahmen. Ja, da müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie noch genug Equipment zusammenbekommen. Es wird gut werden.
Es gibt Dinge vom Grill, ganz wichtig.
Ja, Dinge vom Grill und Getränke und so gibt es auch zu humanen Preisen.
Und Leute, die sonst immer Angst hatten, in Check zu kommen, können dann einfach trotzdem kommen, weil da sind ganz viele Leute, die Angst haben, in Check zu kommen.
Ja, man kann da in der Masse untergehen und ist dann nicht unbedingt gleich nerdinfiziert.
Genau.
Oder aber, ich weiß nicht. Man will einfach vorbeikommen. Was haben wir denn noch jetzt hier?
Achso, ich habe noch einen Pick. Ich habe noch einen Pick und zwar Hacker News habe ich ja schon mal gepickt, vor 2-3 Wochen oder so. Diesmal picke ich nicht Hacker News, weil ich merke, so, das ist doch relativ viel Hacker News. Also wenn man da so einen Tag dabei ist, wie viel sind die gerade am Tag?
Also ich weiß nicht, ich habe es dann immer so, ich lese es dann mal eine Woche nicht und dann habe ich irgendwie 1000 ungelesen.
Ja,
ich
lese es immer jeden Tag, immer alles und es ist super. Sag nichts gegen Hacker News.
Nee, tatsächlich.
Ich lese das halt immer so am Stück weg, wenn ich gerade mal so ein paar
Stunden. Du kannst auch jederzeit aufhören.
Also.
Nein.
Ach, darum.
Aber das ist auch kein Problem.
Ja. Also, wenn Hacker News irgendwie eine, sagen wir 500 in der Woche haben, dann gibt es die Möglichkeit, also wenn man sich das nicht unbedingt jeden Tag antun will, seine 80 Hacker News Artikel zu lesen, dann gibt es die Hacker News /best, also der Link ist genau, den habe ich verlinkt. Mhm. Und das sind die Artikel, die am meisten gewotet wurden auf Hacker News. Das ist dann so ein Faktor, also ein Zehntel ungefähr zum Originalaufkommen, also knapp 40 Posts pro Woche und das hält sich dann tatsächlich in Grenzen und kann man sich dann tatsächlich auch mal antun. Bei Hacker News funktioniert es halt so, dass man für Artikel votet, damit die halt da bleiben.
Also wenn man das Ganze auf Twitter verfolgen will, da gibt es tatsächlich auch Twitter-Accounts, die das nach Twitter raushauen.
Ach, das will man aber
nicht. Es gibt Leute, die wollen sowas, die benutzen kein RSS mehr, sondern Twitter und dann gibt es da den
NewsYC20
oder 50 oder so und der postet da immer nur die mindestens 20 oder 50 Votes hatten. Kann man auch mal kurz verlinken.
Genau, also der ist hier gerade bei 150, glaube ich, oder bei 100 ist
leer. Ja, also sowas. Da gibt es irgendwie 20, 10, 20, 50, 100, irgendwie sowas.
Mhm. Also hier sind die meisten so mit 200 Punkten.
Ja, cool.
So, genau. Das ist mein Pick, falls man untergeht in Hacker News.
Ausgezeichnet. So. Hat sie es ausgepickt?
Nee, da ist noch was.
Da ist noch was, ja.
Dein zweiter Pick, Felix.
Ach, ja, das habe ich ja schon gepickt. Ja. Ich habe schon gesagt, Telnet ist mein zweiter Pick, weil es das, wie zum Beispiel in VI, auf allen Unix gibt. Auf allen Unix-Derivaten. Da gibt es noch so ein paar andere Sachen, wie Zed und so. Aber Telnet hat mir tatsächlich so ein bisschen den Arsch gerettet.
Wenn es die Netzkatze nicht gibt, dann gibt es Telnet.
Also Netcat gibt es tatsächlich fast nie. Es muss eigentlich immer nachinstalliert werden. Telnet gibt es immer. Also das,
das muss sich ändern.
Ja. Richtig. Aber das wird sich nicht mehr ändern bei Corporates. Corporate Software.
Ja, ich habe auch gehört, Netcat wurde jetzt durch Lolcat ersetzt, also im Netz. Das ist jetzt die Netcat.
Ah.
Egal.
Ja, doch, echt gut.
Ja. Nee, würde ich auch sagen, machen wir einfach Schluss auf diese Hochnote des Humors.
Ja.
Vielleicht, um den Zuschauern das ein bisschen klar zu machen. Hier hat es ungefähr 75 Grad in dem Raum, in dem wir sitzen.
Also das ist auf jeden Fall heißer als die Grafikkarten in meinem
Raum. Also ehrlich gesagt hat sie ja 360 Grad.
Richtig.
Ja.
Wir sitzen in einem Kreis.
Checkmate.
Okay. Genau. Das war's im Grunde. Und ich würde sagen, wir sagen einfach mal Tschüss. Ne?
Jo, tschüssi. Bis dann.
Tschüss. Viel Spaß.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software.